Also, ich werde doch gerade gerne noch einmal mit euch beten. Ist das in Ordnung? Ihr könnt gerne aufstehen dazu. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können. Wir danken dir dafür, dass du uns unseren Körper geschenkt hast. Danken dir für die Möglichkeiten der Medizin, die viele von uns schon genutzt haben. Und wir möchten dich heute Morgen bitten um Weisheit von bei mir zum Sprechen und bei allen anderen beim Zuhören und Mitnehmen. Und da möchte ich dich bitten, dass du jedem dann das in Erinnerung hältst, was du für ihn gedacht hast und dass uns das hilft, besser in unserer Welt zu leben, anderen Menschen zu helfen und auch diese Möglichkeiten der Medizin zu nutzen oder sie nicht zu nutzen. Amen.
Amen.
Nun, ich werde ein paar Minuten kurz dabei bleiben, einige Worte über mich selbst zu sagen, weil ich ja nicht alle von euch kenne und ihr auch nicht alle von alle mich kennt. Und bei denjenigen, wo wir schon alte Bekannte sind, da hört ihr dann einfach eine Zeit lang nicht mehr zu oder ihr hört euch das Ganze nochmal an, da schadet ihr auch nichts. Also, mein Name ist Michael Kotsch, ich bin verheiratet, meine Frau heißt Vivian, wir haben uns in der Schweiz kennengelernt und dort habe ich auch einige Jahre studiert. Um es genau zu nehmen, habe ich dort 9,5 Jahre studiert, nicht weil ich das so lang gezogen habe, gedacht habe, also naja, das ist ja egal, brauche ich nicht, sondern weil mich so viele Sachen interessiert haben und ich hätte auch gern noch ein paar Jahre länger studiert. Ich habe zuerst an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel studiert, Theologie, für 5 Jahre, war danach noch 4,5 Jahre an der Universität in Basel, habe da Theologie, vergleichende Religionswissenschaft, Ökologie und Philosophie studiert und habe das auch mit großer Begeisterung getan, habe dann einige Zeit gearbeitet als Lehrer an allgemeinbildenden Schulen, auch in einigen anderen Bereichen, bin seit 1995 Lehrer an der Bibelschule in Brake und seit 2003 Dozent an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule dort für Kirchengeschichte. Und daneben arbeite ich noch mit in dem Bibelbund, dessen Vorsitzender ich seit ein paar Jahren bin. Der Bibelbund, weise ich hier vielleicht auch noch darauf hin, ist eine Vereinigung von Christen in Frei- und Landeskirchen seit etwa 120 Jahren, der sich einsetzt für die Verbreitung bibeltreuer Theologie, für die Auseinandersetzung, also Argumente Christen zu liefern in der Auseinandersetzung mit Bibelkritik. Das war natürlich vor 120 Jahren eine andere als heute, aber das läuft dabei durchaus weiter. Ich schreibe ab und zu auch einmal für verschiedene Zeitschriften und Bücher. So eine kleine Auswahl davon habe ich euch mitgebracht. Da sind nicht alle mit dabei. Die liegen dort vorne an dem Tisch aus, wo die Gesangbücher sind. Falls jemand von euch da etwas mitnehmen will, kann er das gerne tun. Das bisher neueste ist im letzten Dezember herausgekommen, und zwar ein Büchlein über Bibelübersetzungen. Insbesondere geht es da um die Volksbibel, die Bibel in gerechter Sprache oder den Junior-Chef. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist mehr so im säkularen Bereich bekannt. Das soll eine Übersetzung des Neuen Testaments sein. Parallel dazu gab es dann den großen Boss, das war dann das Alte Testament. Und der Inhalt ist tatsächlich so ähnlich, wie der Titel schon klingt. Und dann gehe ich auch der Geschichte der Bibelübersetzungen nach, versuche zu zeigen, wie ist das denn von Anfang an bis heute gewesen, versuche dann alle der heutigen deutschen Bibelübersetzungen vorzustellen mit ihren Stärken und Schwächen und wofür sie geeignet sind. Das ist dann auch ein Teil des Buches. Dann gibt es eines über das Sakrileg, das kennen wahrscheinlich auch schon einige. Da habe ich ja einige Argumente geschrieben, wie wir in der Auseinandersetzung, mit dem ist die Bibel glaubhaft überliefert, war Jesus verheiratet, gab es einmal ein großes Matriarchat, gab es eine Verschwörung in der Weltgeschichte. Dem gehe ich dann historisch nach. Es gibt auch ein Büchlein darüber, über UFOs und Außerirdische und die Bibel, etwas über chinesische Medizin, unter anderem auch Akupunktur, dann darüber hinaus natürlich auch Feng Shui und Moxibustion und solche Sachen, die es dort im asischen Medizin gibt. Und dann ist da, glaube ich, auch noch ein Büchlein, na, das über Schöpfung und Evolution habe ich, glaube ich, im Moment nicht dabei. Ja, eins über den Islam ist auch noch dabei. Wenn ihr eines mitnehmen wollt, nachdem ihr drin geblättert habt, dürft ihr das gerne tun. Lasst mir für die, die hier auf der linken Seite liegen, da müsst ihr, lasst mir 4 Euro da, auf der anderen Seite für 3 Euro, das ist also durchaus finanzierbar. Legt das einfach damit hin, ich werde das Geld hinterher mitnehmen, wenn da welches hinkommt. Das neueste Buch, das ist eben gerade im Druck, das wird nächste Woche Mittwoch ausgeliefert. Ich hätte es ja gerne mitgenommen, das war das Buch, auf das du hingewiesen hast, nämlich über die moderne Medizin. Das wird ein bisschen umfangreicher, so in der Form von 240 Seiten sein. Ich denke aber, es lohnt sich drin zu lesen. Also wenn ich das nächste Mal komme, dann kann ich euch das besonders empfehlen und auch mitbringen. Es wird vermutlich auch im Herbst ein Fortsetzungsband davon geben, weil ich noch nicht alles dort abgehandelt habe und das sollte ja nicht zu dick werden, nicht? Deshalb ist dann da ein Teil nur drin. Das, was ich auch dahin gelegt habe, sind ein paar Exemplare der Zeitschrift Bibel und Gemeinde. Das ist eben die Zeitschrift, die vom Bibelbund herausgegeben wird. Die könnt ihr so mitnehmen. Das ist einfach mal so als Anschauungsmaterial, könnt ihr gerne drin lesen. Da sind dann in dieser Nummer, das ist die erste von diesem Jahr, Hölle und Totenreich, was steht da drin? Ich habe eine Besprechung der Bibel in gerechter Sprache darin. Dann geht es um eine kleine Konkordanz vom Koran, also Stellen vom Koran gegenüber dem Gesetz mit Bibelstellen. Dann das Märtyrium wird besprochen, Israel und die UNO und so weiter. Also es sind einige interessante Artikel, könnt ihr gerne mitnehmen. Falls sich jemand daran interessiert, diese Zeitschriften, ihr denkt, die will ich gerne mal näher haben, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr könnt auch an die Adresse schreiben, die hinten drin ist. Das kann man auch abonnieren, kommt viermal im Jahr heraus und ist, denke ich, eine der wenigen Zeitschriften in Deutschland, die nicht nur bibeltreu sind, das ist natürlich hier die Voraussetzung, aber die auch etwas intensiver sich mit theologischen Themen beschäftigen, also nicht nur zwei Seitenartikel oder drei Seitenartikel, sondern wo man ein bisschen mehr Hintergrund lesen kann. Und das, manche mögen das, und wer das mag, den sollte das hier mal reinschauen und kann das dann auch also erstmal mitnehmen und später dann auch sich bestellen oder mir Bescheid sagen. Das wäre jetzt mal alles von der Vorstellung. Falls ihr noch mehr Fragen habt, bin ich gerne dazu bereit, die auch später zu beantworten. Aber das ist ja nicht der Schwerpunkt. Ihr seid heute Morgen nicht hergekommen, vermute ich mal, um zu hören, was Michael Kotsch so alles denkt und gemacht hat, sondern ihr wollt etwas über moderne Medizin hören und natürlich die Gemeinschaft genießen. Nun, moderne Medizin ist ja ein ziemlich vielfältiger Begriff und wir könnten hier eine ganze Woche, wenn nicht mehr, uns darüber unterhalten. Übrigens, wer das gerne möchte, dann lade ich euch gerne ein zur Urlaubsbibelschule an der Bibelschule Brake. Da werde ich nämlich im Juni eine ganze Woche schwerpunktmäßig mich mit dem Thema moderne Medizin beschäftigen. Denn moderne Medizin, das heißt, es geht jetzt nicht darum, wie hat man Antibiotika entwickelt, sondern darum, was momentan aktuell ist und diskutiert wird. Und das sind natürlich verschiedene Ebenen. Ich werde mich während dieser Woche unter anderem dann auch mit Gentechnik beschäftigen, weil das ja eine neue Entwicklung innerhalb der Medizin ist, die auch in der Zukunft uns stark beschäftigen wird. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Hirnforschung, die auch in den Bereich der Medizin gehört, wo man versucht, das Verhalten des Menschen an den hirnphysiologischen Prozessen festzumachen. Das werden wir heute Morgen nicht besprechen, weil wir ja eine Auswahl treffen müssen von dem, was wir als moderne Medizin betrachten. Und modern heißt hier ja, das, was momentan diskutiert wird, das, was momentan stark erforscht wird, das, was auch momentan Menschen, die unter uns leben und wir selbst, wo wir mit konfrontiert werden. Und da kann man sicherlich sagen, dass innerhalb der letzten 20 Jahre dieser Bereich der alternativen Medizin oder wie man es auch nennt, der Komplementärmedizin, dass die sehr stark zugenommen hat. Vielleicht erinnern sich noch einige daran, wenn man vor 20 Jahren zum Arzt gegangen ist, da wäre doch kaum ein Arzt auf die Idee gekommen, jemanden etwas Bachblütentherapie zu verschreiben oder mal eine Runde zu meditieren. Oder mal etwas Akupunktur zu machen. Oder einen Schamanen herzuzuziehen, der dann so Beschwörungstänze aufführt. Heute ist das eher der Normalfall. Heute werben viele Ärzte damit, dass sie diese Zusatzangebote haben und manchmal etwas stärker religiös ausgerichtet. Manchmal wird dem zumindest den Anstrich gegeben, etwas stärkerer medizinisch-naturwissenschaftlicher Hintergrund zu haben. Aber generell ist da ein sehr starker Trend anzutreffen, der einhergeht mit auch dem Trend innerhalb der Gesellschaft, der nämlich offen ist für neue religiöse Dinge. Vor 20 Jahren war man eher etwas kritisch religiösen Dingen gegenüber. Also Engel, wenn man von Engeln gesprochen hat, da haben die Leute ja die Achseln gezuckt und gedacht, du bist jemand aus dem Mittelalter. Heute ist es so, dass Engel sind allgegenwärtig, zumindest wer im Trend lebt. Im Trend gibt es Berichte über Begegnungen mit Engeln. Ich habe da mal im Internet, gerade vor ein paar Tagen, recherchiert, habe gedacht, da will ich doch mal nachgehen. Es gibt massenhaft Bücher über Engel, aber kaum ein christliches Buch über Engel. Sondern insbesondere im esoterischen Bereich sehr, sehr viel. Leute, die meinen, die sind ihnen begegnet und die haben ihnen geholfen. Und beispielsweise in Berlin gibt es sogar eine Stadtführung auf den Spuren der Trolle und Elfen. Und zwar dann macht man das morgens bei Sonnenaufgang und dann sieht man da die Elfe am Bahndamm oder was weiß ich, da vor dem Reichstag. Man muss natürlich genau hinschauen, dass man sie auch sieht, nicht? Und dann kann man hinterher diesen spirituellen Hintergrund der Hauptstadt mit kennenlernen. was, wie die Stadt bevölkert ist, nicht nur von Menschen und Tieren, sondern eben auch von übernatürlichen Wesen. Und viele Leute glauben das heute. Und ich will mich auch nicht darüber lustig machen. Es gibt ja mehr zwischen Himmel und Erde, als sich gemein den Menschen träumen lassen. Aber eben, es fehlt häufig das Unterscheidungsmerkmal. Sondern heute sind viele generell offen gegenüber übernatürlichen Dingen. Besonders werden wir natürlich herausgefordert mit alternativen Heilmethoden, da, wo wir krank werden. Da, wo Angehörige krank sind und wo wir dann alles ausgeschöpft haben an der traditionellen Medizin, dann kommt als nächstes das Angebot der Alternativmedizin, denn was bleibt sonst übrig? In unserer Gesellschaft wissen wir, dass unser irdisches körperliches Leben ist der höchste Wert, den wir haben. Denn unsere Gesellschaft zeichnet sich zumindest eingehend dadurch aus, dass sie das Jenseits vergessen hat. Jenseits gibt es heute eigentlich nicht, wenn höchstens das Jenseits, von dem ich hier schon profitieren kann. Meinetwegen, wo ich mit Geistern aus dem Jenseits Kontakt aufnehmen kann. Das ja, durch verschiedene Methoden. Aber nicht das Leben nach dem Tod. Höchstens in Form von Reinkarnation. Ich komme wieder zurück. Aber dann geht es ja wieder ums diesseitige Leben. Dann ist das Jenseitige nur so eine Zwischenstation, um dann wieder hier auf der Erde das Leben weiter genießen zu können. Und da merken wir, das ist so ein Grundmechanismus. Ganz anders als unsere Vorfahren vor 500, 600 Jahren. Bei denen war es so, dass sie viel stärker mit dem Jenseits gelebt haben. Zum Teil, weil der Tod viel näher stand, weil man auch mit den Sterbenden viel mehr im Alltag zu tun gehabt hat, musste man sich damit auseinandersetzen. Und so ist das da bei uns heute nicht, sondern man ist ganz stark auf Diesseits ausgerichtet. Dann will ich das Leben hier im Maximum ausdehnen. Und das kann ich natürlich nur, indem ich alles, was mir zur Verfügung steht, nutze dafür, um mein Leben zu erhalten. Und da geht es dann auch, diese alternativen Heilmethoden zu benutzen. Nun, zuerst einmal wollen wir natürlich ein bisschen darauf uns konzentrieren, was sagt uns denn die Bibel? Oder sagt sie uns überhaupt etwas über Krankheit und Gesundheit? Oder über Ärzte und Medizin? Denn hier, wenn wir das mal abgrenzen, dann müssen wir erstmal sagen, ist da die Bibel von Relevanz? Sagt sie uns etwas über moderne Medizin, über alternative Medizin oder über Medizin überhaupt? Oder sagt die Bibel möglicherweise, das interessiert uns alles nicht? Und hier gibt es ja auch recht verschiedene Positionen unter Christen. Die einen gehen davon aus, die Bibel brauchen wir dafür nicht, die ist lediglich fürs Geistliche da. Das würde ich so nicht teilen, denn wir finden in der Bibel mengenweise Informationen über viele, viele andere Bereiche, die nicht nur das Geistliche angehen, weil die Bibel davon ausgeht, dass das Geistliche eben nicht so ist wie ein vollkommen fremder Lebensbereich. Der schwebt so irgendwo neben dem Menschsein einher. Sondern das Geistliche ist in der Bibel ganz stark verbunden mit jedem anderen unserer Lebensbereiche. Und deshalb gibt die Bibel uns Auskunft über Erziehung, über Partnerschaften der Ehe, über Leben im Beruf, über Leben im Staat und eben auch über unseren Umgang mit der Gesundheit. Und wenn wir da hineinschauen, dann müssen wir als erstes feststellen, die Bibel sagt, dass der Ursprung von Krankheit liegt in der Sünde der Menschheit. Nicht des einzelnen Menschen, sondern der Menschheit. Das ist das, was wir ganz am Anfang in den ersten drei Kapiteln des ersten Buches Mose lesen, dass Gott die Welt erst einmal gut geschaffen hat, perfekt geschaffen hat und das heißt auch ohne Krankheit geschaffen hat. Es gab ja auch noch keinen Tod zu diesem Zeitpunkt. Natürlich, keiner von uns kann sich daran erinnern, das ist ja auch zu lange her. Aber wir lesen in der Bibel, dass dadurch, dass die Menschen sich von Gott abgekehrt haben, dann die Situation mit der Krankheit begonnen hat hier auf der Erde. Es wird uns in der Bibel dann mehrfach versichert, dass Gott allerdings daran interessiert ist, dass wir nicht unter Krankheit leiden, da wo wir seine Kinder sind, dass er auch, dass er das einmal zu Ende bringen will. Wir lesen das in Offenbarung 21, dass dann werden Himmel und Erde vergehen, es wird eine neue Erde da sein und in dieser Erde steht, es wird kein Tod mehr geben, kein Geschrei und kein Leid und keine Krankheit mehr sein. Also das heißt am Anfang krankheitsloser Zustand und am Ende auch. Wir merken also, dass hier in der Bibel Krankheit und Gesundheit durchaus eine Rolle spielt. Wir finden auch in der Bibel zahlreiche Hinweise auf einzelne Erkrankungen. Ich habe das aufgelistet in meinem Buch, könnt ihr das dann nachlesen. Ich werde das jetzt nicht so ausführlich tun, sondern nur ein paar Beispiele dafür nennen. Es gibt in der Bibel Hinweise auf Erkrankungen, die durch körperliche Probleme entstehen. Also das heißt beispielsweise haben wir Leute, die unter Hunger leiden und dann den Auswirkungen, die das Hungern mit sich bringt. Wir haben Leute, die an körperlichen Leiden, also das heißt physische, meinetwegen Bein gebrochen, Arm gebrochen, zusammengeschlagen. Denken wir zum Beispiel an den barmherzigen Samariter, nicht? Also die Geschichte dabei. Da fällt ja einer unter die Räuber, so heißt das Luther, und der wird zusammengeschlagen. Der ist jetzt auch erst einmal, könnten wir sagen, leidend, der ist krank, nicht aufgrund einer Krankheit, sondern aufgrund dieses Zusammenschlagens. Aber das haben wir auch mit dem medizinischen Bereich hat das zu tun. Im Alten Testament wird uns auffällig häufig Aussatz erwähnt als Erkrankung. Aussatz ist wahrscheinlich ein Sammelbegriff für mehrere Erkrankungen, unter anderem die sogenannte Lepra, wie wir das heute kennen. Wahrscheinlich nicht nur, aber auch. Dann haben wir im Alten Testament psychische und psychosomatische Erkrankungen, zum Beispiel bei dem Saul. Da ist es ja so, dass der dann einmal ganz stumpfsinnig ist, nur noch gegen die Wand starrt, plötzlich Aggressionsausbrüche hat. Wir würden heute sagen, vielleicht persönlichkeitsgespalten, Schizophren möglicherweise. Hier hängt das natürlich zusammen mit der Trennung von Gott. Aber die Phänomene, die wir äußerlich haben, sind Krankheitsphänomene. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. So sehen wir das ähnlich bei ihm. Wir haben darüber hinaus alle möglichen Erkrankungen, die Jesus heilt im Neuen Testament. Da haben wir Blinde, da haben wir Lahme, da haben wir natürlich auch Besessene. Also die Bibel spricht auch von Erkrankungen, die heute allgemein von Ärzten nicht diagnostiziert werden. Sondern Besessenheit gibt es ja nach Ansicht heutiger Ärzte nicht. Das müssen dann psychische Erkrankungen sein. Also multiple Persönlichkeit zum Beispiel. Oder Schizophrenie oder Depression oder sonst irgendwie etwas. Die Bibel unterscheidet das voneinander. Sie spricht davon, es gibt psychische Erkrankungen, ganz klar. Zum Beispiel die Niedergeschlagenheit und Depression, in die David verfällt, nachdem ihm von Nathan seine Sünde geoffenbart wird. Und dann schreibt er ja in dem Psalm mehrfach, meine Gebeine verdorren mir am Körper und alles ist schlecht und so. Ausführlich beschreibt er diesen Zustand. Und das ist ja mehr so etwas Psychosomatisches. Denn ihm geht es ja nicht wirklich körperlich schlecht, sondern dadurch, dass seine Seele von Gott getrennt ist, dass er sich schlecht fühlt, schuldig fühlt. Deshalb kommt diese Situation zustande. Wir haben im Neuen Testament, dass der Timotheus zum Beispiel leidet unter Magenproblemen, möglicherweise Magengeschwüre, solche Hinweise darauf. Und wir finden verschiedenste andere Hinweise auf Erkrankungen. Also müssen wir zumindest sagen, die Bibel nimmt dieses Problem des Menschseins wahr. Das ist nicht etwas, was nebenher kommt. Du als Christ hast damit keine Probleme. Du als Christ sollst dich nicht darum kümmern. Das hat mit Geistlichkeit nichts zu tun. Das finden wir in der Bibel nicht, sondern das Menschsein in seiner ganzen Vielfältigkeit, und dazu gehört eben auch die Erkrankung, wird von der Bibel berücksichtigt. Und nicht nur, dass die Krankheiten genannt werden, es werden in der Bibel auch positive Beispiele genannt für den Einsatz von Medikamenten. Denken wir, im Alten Testament gibt es zum Beispiel Feigenpflaster, die benutzt werden, für Geschwüre, für offene Wunden und ähnliches mehr. Wir finden dann die Augensalben in der Offenbarung erwähnt. Wir finden beispielsweise den Tipp mit der Magenerkrankung, dass er da regelmäßig Wein trinken solle. Nicht im Übermaß, aber dass das jetzt seinem Magen gut täte. Möglicherweise hat da Paulus ja sogar recht. Ne? Wir wissen ja, dass viele Magenerkrankungen, auch Magengeschwüre, so ist ja die neueste Erkenntnis, aufgrund von bakterieller Infektion zustande kommen. Auf Dauer zumindest. Früher hat man gedacht, man immer nur Stress. Heute sagt man nein, bakterielle Infektion. Und hier wäre wahrscheinlich wirklich eine Desinfektion durch Alkohol eine mögliche Hilfe. Zwar ist ja kein Antibiotika, aber das hatte man ja damals noch nicht. Oder denken wir an den barmherzigen Samariter, den ich schon erwähnt habe. Da ist ja auch eine medizinische Behandlung. Da kommt ja nicht der Samariter, sagt einfach, okay, jetzt bist du krank, jetzt bete ich mal für dich und dann stehst du wieder auf und alles ist in Ordnung. Das wäre ja eher so die charismatische Variante, nicht? Einfach zu sagen, zack, ich befehle dem Dämon der Krankheit, fahre aus und jetzt springt er hoch. Sondern was macht er? Erst einmal lesen wir, der wäscht die Wunden mit Wein aus. Wieder damaliger medizinischer Stand, Desinfektion durch Alkohol. Das würde man heute genauso machen, wenn man nichts Besseres hat. Und danach wird die Wunde verschlossen, damit nicht neue Staub und Dreck reinkommt, nämlich mit Öl. Und das macht man ja heute auch. Die meisten Pomaden, die man da hat, also die meisten Salben, sind ja erstmal auch nichts anderes. Die haben diesen Zweck da zu verschließen und natürlich sind dann auch bestimmte hilfreiche Substanzen damit drin. Wobei bis heute als Tipp nebenher würde ich euch empfehlen, falls ihr noch kleine Kinder habt, nehmt da auch besser ganz normales Öl, Olivenöl oder sonst wie was. Das ist meistens besser als das Babyöl. Nicht? Also tatsächlich, ich habe auch mal mit dem Kinderarzt gesprochen, der hat mir das auch bestätigt. Nur ist natürlich klar, das kann man nicht so teuer verkaufen und deshalb wird dann mehr das Babyöl empfohlen, ist aber für den Körper und für die Haut schlechter. Es gibt viel mehr Kinder, die allergisch sind, plötzlich Ausschlag bekommen wegen dem Babyöl. Und wenn man das Olivenöl oder Sonnenblumenöl nimmt, gibt es kein Kind, was da im Normalfall Probleme mit hat. Aber das ist nur Tipp nebenbei, echt. Also hier macht er genau dasselbe, medizinische Anwendung für die damalige Zeit aktuell. Wir finden im Alten Testament, dass Beine geschient werden, da wo sie gebrochen werden und ähnliche Sachen mehr. Wir finden natürlich auch im Alten und Neuen Testament, dass Gott übernatürlich eingreift, um körperliche Krankheiten zu beseitigen. Per Wunder sozusagen. Das finden wir auch. Und das müssen wir auch im Kopf haben. Also wenn wir als Christ uns beschäftigen mit Krankheit und Gesundheit, dann denken wir dabei auf zwei Schienen. Die eine ist die innerweltlich materielle sozusagen, und die finden wir in der Bibel auch, und zwar auch positiv erwähnt. Und die andere ist die übernatürliche, spirituelle, können wir sagen, die Ursprung sein kann von Krankheit und die den Weg zur Gesundheit neu eröffnen kann. Also das sind diese zwei Schienen, auf denen wir denken dabei. Und das heißt, auch heute sollten wir genauso auf diesen Schienen arbeiten. Und da möchte ich ebenfalls den Einhalt gebieten, wenn nämlich Christen sagen, also nee, wenn ich krank bin, gehe ich erstmal zum Arzt. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich glaube, hier sollten wir deutlich sehen, wenn wir beide Schienen haben, wenn ich krank bin, sollte ich zumindest gleichzeitig beten und zum Arzt gehen. Also meinetwegen verwartet, man muss sowieso lange warten, ne? Können wir ja beten und so, das muss ja nicht so sein, dass alle jetzt denken, was macht er denn gerade da, wir müssen auch nicht auf die Knie fallen und dann eben laut schreien, so, ich kann ja auch innerlich beten, aber noch besser würde ich sagen zu Hause, also ich mache das generell, wenn ich krank bin, die Kinder krank sind, erstmal zu Hause zu beten, und in vielen Fällen habe ich erlebt, Gott macht gesund und man braucht einen Arzt hinterher gar nicht mehr, und das ist doch super, da erleben wir Gottes Eingreifen auf übernatürliche Art und Weise, und das würden wir nicht erleben, wenn wir eben nicht dieses Vertrauen Gott gegenüber äußern. Also einige Beispiele könnte ich euch da erzählen, tue ich gemessen an der Zeit, die uns heute bleibt, nicht. Aber ich kann das später noch tun. Vielleicht könnt ihr auch austauschen miteinander. Also erst beten und dann aber auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, weil Gott kann übernatürlich eingreifen. Der kann auch einen Arzt dazu benutzen, um dich gesund zu machen. Auch das ist durchaus eine Chance. Und die finden wir im Alten und Neuen Testament nie negativ genannt. Negativ genannt finden wir nur, wenn Menschen zu Ärzten gehen, wie Asa zum Beispiel, der das tut, weil er nicht auf Gott hört. Gott schickt ihm Krankheit zum Umkehren und er kehrt nicht um, sondern sucht Hilfe bei Ärzten. Dann natürlich ist es falsch. Das liegt aber nicht an den Ärzten, sondern das liegt daran, dass er nicht erkannt hat, was durch diese Krankheit verursacht werden soll. Da finden wir den anderen Umgang, den Paulus hat, im 2. Korintherbrief, wo er sagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch, was das auch immer genau ist, aber zumindest irgendein Leiden, sei es ein psychisches, sei es ein körperliches, irgendeines das Leiden. Er bittet Gott darum und dann erkennt er, dass dieses Leiden für ihn sei, so sagt er, damit er sich nicht überhebt, damit er nicht überheblich wird. Und dann lebt er damit mit der Hilfe Gottes. Also das heißt, wir müssen manchmal auch erkennen, wo sind die Ursprünge, wo sind die Ursachen, soweit es uns möglich ist, und manchmal auch sagen, dieses Leiden ist ein Teil meines Lebens, was Gott mir zumutet, und jetzt muss ich nicht meine ganzen emotionalen, materiellen Ressourcen einsetzen dafür, um diese Krankheit loszuwerden. Manchmal heißt es eben auch, mit Krankheit zu leben. Das gibt's auch. Und dann ist es falsch, zum Arzt zu gehen natürlich. Und wir merken, manchmal können uns Ärzte ja auch gar nicht helfen in diesem Zusammenhang. Aber generell zum Arzt zu gehen ist gut. Wir finden im Alten Testament ja sogar die Bezeichnung, ich bin der Herr, dein Arzt. Also das heißt, dass Gott sich selbst Arzt nennt. Wenn Gott etwas gegen Ärzte hätte, dann hätte er das sicherlich nicht getan. Sondern hier müssen wir sagen, das ist prinzipiell positiv, wobei wir im Neuen Testament auch bei Jesus ja das Sprichwort haben, Arzt, heile dich selbst. Nicht? Sagen dann die Leute, oder Jesus sagt das, reflektiert darauf, das ist natürlich der schlechte Arzt, nämlich der Arzt, der was verspricht und selbst sich nicht helfen kann. Das gilt ja nicht auf Jesus. Dann finden wir den Lukas im Neuen Testament. Von dem wird uns gesagt, er ist ein Begleiter des Paulus und er war Arzt gewesen. Wir finden das auch an zahlreichen medizinischen Fachausdrücken, die wir im Lukas-Evangelium finden können. Hier also ein unmittelbarer Begleiter des Paulus auch, der den Arztberuf ausübt. Wir sehen, Medizin wird positiv gesehen in der Bibel, generell. Arzt wird auch positiv gesehen, es sei denn, ich versuche Heilung zu bekommen, wo ich keine Heilung finden kann. Das heißt, wir müssten jetzt als Christen erst einmal ein paar Minuten darauf verwenden, zu analysieren, woher kann Krankheit eigentlich kommen, aus biblischer Perspektive. Und da bin ich dann auch mal gespannt, was ihr mir nennen werdet. Also das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern ich möchte gerne, dass ihr mal Beispiele nennt, woher kann Krankheit kommen. Was sagt die Bibel uns dazu? Bitteschön. Bitte? Dämonen, genau, die Bibel nennt Beispiele, kennst du auch eins?
Ja, wo der eine Mann von mehreren Dämonen besessen war und Jesus kommt zu ihm und befiehlt den Dämonen, in die Schweine
einzufahren. Dieser Gerasener dort in der Nähe vom See Genezareth, und der scheint auch krank zu sein. Heute würden wir sagen, das sieht aus wie eine psychische Erkrankung. Der reißt ja alle Kleider von sich, er ist da nackt, läuft da umher, zerreißt die Ketten, lebt in dem Friedhöfen und so. da merken wir, das ist irgendwie krankhaft, das ist nicht normal. Hier ist also eine Krankheit, die nicht psychologisch behandelt wird, das würde auch nicht helfen, sondern Gott sieht, Jesus sieht, das ist eine Besessenheit, die dahinter steht und dann wird der Mensch befreit. Wir haben solch einen geistlichen Einfluss auch bei manchen körperlichen Erkrankungen, also nicht nur bei denen, die äußerlich psychisch aussehen, sondern auch bei manchen körperlichen. Da haben wir ja zum Beispiel den, der sich so ins Feuer wirft oder ins Wasser wirft. Das würde heute sagen, so wie Epilepsie, wie das aus so ein Anfall, plötzlich wirft er sich dahin. Wir haben denjenigen, der blind ist und er ist blind wegen Besessenheit. Wenn die Besessenheit weg ist, kann er wieder sehen. Also wir finden verschiedene Hinweise im Neuen Testament, dass auch körperliche Erkrankungen auf Besessenheit zurückgehen können. Wie gesagt, wir dürfen nicht den Trugschluss machen, alle Erkrankungen gehen auf Besessenheit zurück. Das sagt die Bibel deutlich nicht. Denn wir finden andere, meinetwegen die beiden Blinden, die Jesus in Jericho heilt. Die heilt er einfach so, das mit Besessenheit gar nichts. Die sind einfach so krank. Also die Bibel, bitte? Genau, oder der Blindgeborene, auch, wo dann die Jünger ja sogar fragen, wer hat denn gesündigt? Er, seine Eltern, keiner. Genau, also ganz genau. Und hier merken wir, Krankheit kann auf dämonische Ursachen zu Hintergrund sein. Und das müssen wir immer im Kopf haben, weil das wird uns kein Arzt sagen. Weil für den Arzt gibt es das nicht. Die meisten Ärzte gibt es nichts Übernatürliches, sondern der sieht den Menschen rein als biochemische Maschine an. Und das sind wir ja nicht, sondern die Bibel sagt, wir sind auch Seele, Geist und Körper. Und jetzt kann es sein, dass eben auch ein geistlicher Einfluss da ist. Also erste Sache, die wir genannt haben, dämonischer Hintergrund. Was gibt es noch für mögliche Ursachen von Krankheiten? Was die Bibel jetzt spezifisch nennt. Natürlich. Könntest du ein Beispiel sagen?
Völlerei.
Genau, fressen und saufen wird ja deutlich verboten. Und diejenigen, die auch aufgrund dessen krank werden können. Ganz klar. Also das finden wir auch in der Bibel. Hier finden wir schon erste Tipps, wie man sich denn gesund ernähren soll. Jetzt glaube ich, ist das keine Vorschrift, wo wir dann Gesetze rausmachen müssten, wie das zum Beispiel ja die Adventisten tun, die ja einen ganzen Katalog haben, was man essen kann und nicht. Wusstet ihr eigentlich, dass die Cornflakes, die Kellogg's Cornflakes von Adventisten erfunden worden sind? Der Herr Kellogg war nämlich ein führender Adventist in den USA und der hat die erfunden und entwickelt, weil nämlich gerade die Kellogg's Cornflakes am besten ihrer Ernährungsstrategie entsprechen, der Adventisten. Aber ihr dürft sie trotzdem weiter essen, nicht? Also Cornflakes sind trotzdem in Ordnung. Das ist aber der Hintergrund dabei. Also ungesunde Ernährung, das haben wir auch, was die Bibel nennt. Was haben wir noch für Ursachen? Bitte?
Sünde.
Beispiel?
Jesus sagte, wir sind deine Sünden vergeben, wo ihn die vier Freunde da.
Der Lahme, der durchs Dach gelassen wird. Anfang des Lukas-Evangeliums finden wir das. Da sagt er zuerst nicht, du bist geheilt, sondern zuerst, deine Sünden sind dir vergeben. Und nachher, nimm deine Matte, steh auf und geh. Das finden wir ein deutliches Beispiel. Wir finden auch ein Beispiel im 1. Korinther 11. Da geht es nämlich ums Abendmahl. Und am Ende dieser Einführungsworte zum Abendmahl sagt Paulus, manche von euch sind krank und andere sind entschlafen, weil sie das Mahl des Herrn nicht unterschieden haben. Und da sehen wir auch, eine geistliche falsche Handlung, das heißt Sünde, führt zu körperlicher Erkrankung bis hin zum Tod. Bis hin zum Tod finden wir es auch bei Ananias und Sapphira. Das heißt, sie hier belügen den Heiligen Geist und dann sofort kommt, wir wissen ja nicht genau, Hirnschlag, Herzschlag oder sonst was, jedenfalls, die sind auf einmal tot. Auch das ist ja eine körperliche Erkrankung, eine ganz radikale sogar. Also auch hier sehen wir von Krankheiten, wir sehen das im Alten Testament Miriam. Miriam, die sich gegen ihren Bruder Mose empört und plötzlich mit Aussatz belegt wird. Also wir finden mehrere Hinweise, Krankheit kann eine Ursache in Sünde haben. Ich sage jetzt kann, weil wir haben jetzt eine ganze Palette. Wir müssen nicht sagen, jede Krankheit ist aufgrund von Sünde, auch nicht jede Krankheit ist aufgrund von Besessenheit, aber es gibt das auch und das sagt die Bibel uns deutlich. Und auch diese Diagnose wird uns ein normaler Mediziner nicht geben. Oder seid ihr schon mal zum Zahnarzt gegangen und hat gesagt, also gut, jetzt sagen wir mal, hast du gesündigt? Okay, jetzt beten wir mal zusammen mit dem Zahnarzt, sind die Sünden vergeben, plötzlich gehen die Zahnschmerzen weg. Rein theoretisch wäre das ja möglich. Wir sind allerdings auch als Christen sehr stark danach ausgerichtet, dass wir sagen, ja, das müssen doch Karies sein. Rein theoretisch kann das natürlich sein. Gott steht ja alles offen, auch die Karies, ne? Steht ihm ja offen, ob er die benutzt dafür oder nicht. Aber das wird nicht dauerhaft unser Problem beseitigen. Also die Bibel sagt uns ganz offen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur das Materielle. Auch das, auch Erkrankung kann im Hintergrund Sünde haben. Dass das natürlich ein materiell sich manifestiert. Man, ich habe einen gebrochenen Arm. Ja, selbst wenn der aufgrund von Sünde ist, dann ist er natürlich trotzdem gebrochen. Ist ja klar. Und natürlich soll ich ihn trotzdem schienen. Nur ist mein eigentliches Problem nicht beseitigt. Vielleicht breche ich mir dann nächste Woche das Bein, weil Gott mich auf was aufmerksam machen will. Und dann, wenn ich es nicht höre, breche ich das andere Bein noch. Und dann geht das immer weiter, weil Gott mir etwas deutlich machen will. Mich warnen will vor geistlich falschem Verhalten, weil das manchmal schlimmer ist in der Perspektive Gottes als diese körperliche Erkrankung.
Meinst du dann, meine Frau war mal in einer Gemeinde, wurde gefeiert und da wurde meiner Frau ganz schlecht. Also sie fühlte sich ganz schlecht mit Herzproblemen und Magen und Darm. Also sie sagte, ich fahre nach Hause. Und dann war eine andere Schwester da, eine Verwandte, die sagte, so, komm mal hier an die Seite. Und sag aber keinem. Da hat sie ihre Hand auf ihren Magen, Darmtag gelehnt, hat gebetet zum Herrn. Und meine Frau, die so sehr skeptisch ist, ne, sagt sie, du, auf einmal war alles weg. Wurde richtig unheimlich. Ich sagte sie, und da hat sie erzählt von der Betreffenden, ich sage jetzt mal keinen Namen. Und sagt sie, und seitdem ist meine Frau also ganz erstaunt, dass der Herr wirklich auch ganz plötzlich Heilung schenken kann.
Ja. Das ist doch ein schönes Beispiel dafür, dass wir vielleicht da noch mehr Erwartungen hineinsetzen sollen, ohne dann ein Theater daraus zu machen. Manchmal gibt es das ja auch, dass das groß aufgezogen wird mit Heilungsveranstaltungen, zu denen wir eher skeptisch sein sollten. Das wäre ein ganz eigenes Thema, darüber zu sprechen, da könnte ich auch konkrete Gründe sagen. Aber dieses Vertrauen in Gott und dieses Gebet untereinander und füreinander, das ist eine Herausforderung, die wir, glaube ich, als Christen noch zu wenig erkannt haben, deshalb auch zu wenig praktizieren. Also das ist eine Sache und das ist jetzt die Heilung. Ich komme auch gleich noch auf die Heilung zu sprechen. Wenn wir noch einen Moment dabei bleiben, gibt es noch andere Ursachen für Krankheit? Also wir haben jetzt Sünde, wir haben okkulte Einflüsse, was noch?
Zur Stärkung des Glaubens.
Bitte?
Zur Stärkung und Verherrlichung Gottes, zur Stärkung des Glaubens.
Ja.
Jesus viele geheilt.
Mhm.
Damit der Glauben stark wird, ich glaube, das tut heute Gott auch noch.
Ja. Ja, das ist ja zum Beispiel bei diesem Blindgeborenen, wo wir das haben. Da wird ja gesagt, der ist krank, sagt Jesus, damit sich Gott an ihm verherrlicht. Und zwar manchmal verherrlicht sich Gott durch übernatürliche Heilungen, manchmal verherrlicht er sich dadurch, dass er den Menschen die Kraft gibt, in dieser Krankheit zu bleiben, was auch übernatürlich sein kann. Denken wir mal an solche typischen Beispiele wie Joni, kennen ja viele von uns, nicht? Hier muss man sagen, das hat unheimlich vielen Leuten geholfen, als Ermutigung zu sehen, da ist einer, dem ist wirklich schlimm. Wir würden als gesunde Leute sagen, das Leben ist doch nichts mehr wert, am besten sterben. Und da haben wir eine lebenslustige junge Frau, jetzt nicht mehr jung, aber damals, als das passiert ist, war es ja jung. Und das ist dann für viele eine Glaubensstärkung, weil Gott Kraft gibt im Leiden. Also er befreit uns nicht immer davor, aber das kann auch ein Grund sein. Gott will einen anderen Menschen eine Predigt dadurch halten, indem er diesen Menschen heilt oder indem er ihm Kraft gibt in der Krankheit, fröhlich zu sein, Leben zu meistern. Das kann auch eine Ursache sein.
Wie Asa zum Beispiel, Psalm
79. Ja. Finden wir noch weitere Hintergründe in der Bibel. Was kann Ursache von Krankheit sein?
Selbstzufriedenheit.
Beispiel? Zum Beispiel, ja. Bei dem ist ja das zu viel zum Tod. Nicht? In dieser Nacht noch werde ich deine Seele von dir fordern. Und zwar, wir können sagen, hier so eine, ja, Gott lässt es ablaufen, diese Selbstzufriedenheit, diese Selbstsicherheit ruft den Menschen dann zu sich. Ja. Was noch?
Es gibt typische Krankheiten, die mit der Sünde direkt umhergehen.
Mhm.
Und die auch unmittelbar bestraft werden. Ich denke an alle venerischen Krankheiten.
Mhm.
Zählen im Entferntesten auch AIDS dazu.
Ja.
Wenn wir die Ursprünge kennen, die sind vom Hintergrund her gesehen, so wie ich informiert bin, sind das ja die Ausgangspunkte zu diesen schweren Erkrankungen ist ja eigentlich die Sünde. Denn alle Geschlechtskrankheiten, in einer normalen Familie gibt es keine Geschlechtskrankheiten. Erst wenn die Sünde stattgefunden hat, und dann lenkt Gott uns darauf und weist darauf hin, dass wir gefehlt haben.
Ja.
Wenn das auch heute zum Teil heilbar oder nicht heilbar ist.
Mhm.
Aber es ist die Strafe, die auf dem Fuße folgt.
In dem Fall. Ja, wir können auch sagen, die Konsequenz, die Gott daraus aufgesetzt hat, von falschem Verhalten, hier auch besonders als sündig genannten Verhalten, was dann Konsequenzen und Auswirkungen hat. Wir können auch sagen, der Alkoholmissbrauch natürlich auch, der Drogenmissbrauch, der Menschen kaputt macht als Folge, du verhältst dich nicht so, wie Gott es eigentlich will. Da muss Gott auch nicht bei jedem einzelnen Fall eingreifen, sondern so meinetwegen, wenn wir im normales Auto nicht das richtige Benzin reinschütten, dann geht das Auto auch kaputt. Und wenn wir den menschlichen Körper nicht so gebrauchen und das Leben nicht so führen, wie Gott es gedacht hat, dann geht der Mensch auch kaputt und leidet darunter an Krankheiten. Wir müssen auch sehen, eine weitere Ursache ist zum Beispiel der Sündenfall am Anfang, dass wir alle in einem Körper sind, der vom Sündenfall gekennzeichnet ist. Denn egal wie heilig wir leben, werden wir irgendwann einmal sterben und werden auch an altersbedingten Erkrankungen leiden, egal ob ich sündig bin oder nicht, was mit dem Verfall unseres Körpers zu tun hat. Weil wir Mitglieder sind dieser Gemeinschaft, die vom Sündenfall gekennzeichnet ist. Und das wird ja erst in der Ewigkeit aufhören. Das ist ja dieser Fluch, der auf allen Menschen lastet, der Tod, das Sterben. Und da sind auch Versprechungen, die manche Christen geben. Es gibt so eine Gemeinschaft, die nennt sich Wort und Geist in Süddeutschland. Die versprechen den Leuten, wenn sie dabei sind, die würden gar nicht mehr krank werden. Was natürlich eine Illusion ist. Diese Leute sterben genauso und bekommen genauso Krankheiten wie alle anderen auch. Nur dann sagen sie halt, ah, das ist noch, du hast so viel, glaubst zu wenig. Das ist der Glaube noch nicht stark genug. Sonst würde das nicht passieren. Das ist natürlich Quatsch, denn die Bibel spricht deutlich davon, dass wir alle sterben werden. Und dass wir danach einen neuen Leib bekommen werden und dann in der Ewigkeit, ich habe es ja gesagt, Offenbarung 21, dann wird es keine Krankheit und kein Leiden mehr geben. Hier auf der Erde werden wir alle sterben, etwas anderes ist uns nicht verheißen. Und das ist auch ein Teil, nicht unsere Schuld, sondern die dieser Sünde. Manchmal ist es auch so, dass Menschen leiden aufgrund der Sünde eines anderen. Manchmal leiden, also das heißt meinetwegen der Sippe. Ne? Die Sippe, da ist irgendjemand hat was gemacht, Achan wäre so ein Beispiel. Da ist natürlich hier erstmal eine Niederlage, aber genauso gibt es das mit Krankheit auch. Wo dann steht zum Beispiel, ich werde die Missetat der Väter heimsuchen am dritten und vierten Glied. Hier scheinbar Auswirkungen, die auch körperlicher Art sein können, durch Sünde von Vorfahren, Sippe und so weiter. Wir finden dann auch Angriffe des Teufels, bei Hiob, wäre ein typisches Beispiel. Da ist Krankheit, weil der Teufel versuchen will, Menschen von Gott wegzuziehen. Auch das gibt es. Und so finden wir in der Bibel eine ganze Menge Diagnosen, woher Krankheit kommt und natürlich auch die rein körperliche, das ist eben einfach so, weil das so passiert, weil wir in einer Welt leben, in der man auch mal stolpern kann und sich dann das Bein aufschlagen kann. Das gibt es natürlich auch. Ich möchte das jetzt nicht vollständig nennen, ich möchte das auch nicht abschließen, sondern einfach sagen, das müssen wir im Kopf haben, denn wenn wir eine Krankheit behandeln, dann müssen wir natürlich zuerst mal die Ursache kennen. Und wenn wir diese Ursache nicht kennen, dann behandeln wir möglicherweise vollkommen falsch. Meinetwegen, Gott will dich auf eine Sünde aufmerksam machen. Und jetzt gehst du von einem Arzt zum nächsten und der kann dir nicht helfen, jetzt geht dieses Symptom weg und dann kommt das neue Symptom dabei heraus. Das hilft dir ja nicht wirklich, sondern das, was du eigentlich tun müsstest, ist nach Jakobus 5, da steht, einer bekenne dem anderen seine Schuld. Und dann steht da in dem Zusammenhang, dann sollen die Ältesten kommen und denjenigen salben. Aber das heißt, auch Sünde bekennen gehört mit dazu. Wenn Gott mich auf Sünde aufmerksam macht, dann werden mir keine Antibiotika helfen, zumindest nicht auf Dauer. Vielleicht gehen die Bakterien erstmal tot und dann bin ich aber an einer anderen Sache wieder erkrankt. Also das heißt, wenn ich die Ursache nicht erkenne, kann ich möglicherweise einen ganz falschen Weg wählen, um dadurch wieder gesund zu werden. Und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wenn wir das nicht erkennen können, dann sollen wir einfach unbedarft wie Kinder zu ihrem Vater sagen, zeig mir, woran es liegt, mach mich wieder gesund, ich will hier nicht leiden. Und dann wird Gott entweder mir deutlich zeigen, da ist eine Sünde, Finger drauflegen. Und wenn er das nicht tut, dann wird er uns erhören und entweder Kraft geben im Leiden oder er wird uns das Leiden wegnehmen. Oder es mildern, wie es dann ja steht bei der Gebet der Ältesten. Da steht ja nicht, dass jeder krank wird, aber es wird besser mit ihm werden. Das ist das Versprechen dabei. Also hier sollten wir so vorgehen, danach fragen. Genauso habe ich es auch gemacht. Ihr wisst das ja, oder einige von euch wissen, dass meine schwerste Erfahrung mit Krankheit war, meine Krebserkrankung vor einigen Jahren. Und da habe ich das natürlich genauso gemacht. Auch im Krankenhaus gebetet. Erstmal zeigte mir, ist da Sünde, ist da irgendwas falsch? Alles, was mir eingefallen ist, bekannt und um Vergebung gebeten dabei. Weil ich gedacht habe, es kann auch sein. Gottes Perspektiven, wer weiß. Mir ist da nicht so deutlich geworden, wo ich gedacht habe, das ist es. Ich habe dann auch andere, habe auch die Ältesten gebeten und so zu kommen und all die Sachen, die wir da in der Bibel finden und habe gemerkt, wie Gott mir Kraft gibt im Leiden. Natürlich habe ich dann auch die medizinischen Möglichkeiten genutzt, aber ich habe gemerkt, die Sicherheit gibt mir dabei das Vertrauen auf Gott. Denn Mediziner können ja gerade bei solchen schweren Erkrankungen nur sagen, so viel Prozent Heilungschancen, so und so viel Prozent Sterbechancen. Ne? Aber zu welchem Prozent du nun gehörst, ja, das weiß ja keiner von denen. Also Mediziner sagen meinetwegen, okay, 20% sterben, 80% überleben. Ja, und wenn du jetzt zu den 20% gehörst, helfen dir die 80 auch nicht. Ne? Also von daher, und da brauchen wir dann doch dieses Vertrauen in Gott und diese Festigkeit. Und zwar zu sagen, entweder sterbe ich mit Gott. Oder ich lebe mit Gott. Aber das ist diese feste Bindung. Mir ist ein Vers besonders wichtig geworden aus dem Psalm dabei. Deine Gnade ist mir wichtiger als Leben. Also zu sehen, diese Beziehung zu Gott, das ist das, was auf Dauer hält. Denn sterben werden wir sowieso irgendwann mal. Und das soll jetzt nicht so pauschal und locker klingen, sondern es ist so. Umso älter ich werde, umso mehr denke ich mir, das Leben wird vorbei sein. Und einige, die noch ein paar Jahre älter sind als ich, werden das vielleicht bestätigen. Das ist eben nur vorbei. Tja, und wer weiß, wer in 10 Jahren hier noch unter uns sein wird. Wahrscheinlich einige werden dann schon im Himmel sein, bei Gott sein. Oder werden hier auf der Erde nicht mehr leben. Und das Wichtigste ist dann nicht, was habe ich hier noch alles gemacht, sondern das Wichtigste ist, habe ich diese Verbindung zu Gott gehabt. Also das sollten wir in Perspektive haben. Okay. Wir brauchen die Ursache der Krankheit, um sie richtig besprechen zu können. Jetzt die Frage mit den alternativen Heilmethoden. Alternative Heilmethoden sind per se erst einmal gut, würde ich sagen. Vielleicht erschrecke ich jetzt auch manchen damit, der sagt, ja, wir haben doch was ganz anderes erwartet. Wir haben erwartet, da kommt jetzt heute Morgen jemand, der sagt, endlich mal, das ist alles falsch. Nein, das können wir gar nicht sagen, sondern, ich habe es ja gerade schon erwähnt, in der Bibel werden uns ja sogar zahlreiche alternative Heilmethoden empfohlen. Zum Beispiel die Salbung mit den Ältesten. Das ist so eine alternative Heilmethode, oder? Welcher Arzt lernt das denn sonst an der Universität? Oder hat euch da schon mal ein Arzt angeboten? Seid ihr hingekommen? Was weiß ich, schwere Grippe? Rufen Sie mal Ihre Ältesten, lassen Sie die beten. Hier ist ein bisschen Öl, lassen Sie sich salben, alles in Ordnung. Er macht er ja nicht. Das ist eine alternative Heilmethode. Und zwar alternativ wozu? Also alternativ heißt ja etwas anderes als das Etablierte. Und das Etablierte ist eben die rein materialistische Medizin. Aber rein materialistische Medizin ist ja für uns als Christen auch nicht das Wahre, weil wir, wie ich gerade festgestellt habe, mit der Bibel sagen, der Mensch ist nicht nur eine biochemische Maschine. Es geht nicht nur darum, dass wenn er krank ist, dass wir irgendwelche Chemikalien reinschütten müssen, dann stimmt das wieder. Sondern es gibt eine Vielschichtigkeit der Erkrankungen, der Probleme, die da sein können. Und die müssen wir behandeln. Und hier haben wir eine geistliche Behandlung. Denn das Öl ist ja kein Heilöl, was uns gesund macht, sondern da ist ja der Glaube an Gott, durch den wir das tun, der uns hilft in so einer Erkrankungssituation. Also hier, das ist eine alternative Heilmethode. Auch das Gebet an sich ist eine alternative Heilmethode. Übrigens erkennen ja auch immer mehr Mediziner, gerade in den letzten 20 Jahren, dass ein großer Teil der Erkrankungen nicht nur physisch sind. Deshalb ist das ja so ein Blühen in den alternativen Methoden. Nur man weiß nicht zu unterscheiden. Deshalb ist ja auch diese große Bedeutung der psychosomatischen Medizin. Weil zwischenzeitlich Mediziner, also ich arbeite auch in der Arbeitsgemeinschaft für biblische Ethik in der Medizin mit einigen gläubigen Medizinern, Pharmazeuten und so weiter zusammen. Und die sagen mir, gerade die niedergelassenen Ärzte, dass bei einem Großteil der Menschen, die dort kommen, ist nicht das Körperliche das eigentliche Problem, sondern die bräuchten Seelsorge. Nur kann die der Arzt natürlich in 2 Minuten nicht geben. Und mehr Zeit hat er ja nicht für seinen Patienten. Maximal 5 Minuten. Sondern die müssten eigentlich so richtig aussprechen. Und deshalb bekommen viele dieser Menschen dann vom Arzt auch ein Placebo verschrieben. Das heißt, hier ein kleines Medikament, da eine kleine Salbe, die kann nicht schaden, trag sie regelmäßig auf, nimm die Pille regelmäßig und dir geht's besser. Und es wirkt. Bitte?
Der glaubt daran.
Natürlich, der glaubt daran, deshalb hilft es. Und das ist ja generell auch nicht schlecht, nur würde ich sagen, Placebo halte ich insofern für schlecht, weil die Leute ja betrogen werden dabei. Das heißt, ich sage denen, das sei etwas chemisch Wirksames, die glauben das auch, aber was ihnen hilft, ist nicht die Chemie, sondern ist der Glaube daran. Und da würde ich sagen, soll man ihnen doch besser sagen, wenden Sie sich an Gott, das ist noch allemal besser als nur eine Einbildung, denn der kann wirklich eingreifen. Das ist nicht nur meine Frage der, wie glaube ich das, wie denke ich davon. Und sondern da kann ein Arzt doch auch mal eingestehen. Warum muss er diesen Allmachtsanspruch aufrechterhalten? Wir helfen bei allem. Wir haben überall für eine Pille. Soll auch besser sein, dafür haben wir keine. Dafür haben wir auch keine Salbe. Da kann Ihnen kein Arzt helfen. Dann verliert er aber seine Kunden und damit auch sein Geld. Also macht er es nicht. Verschreibt ein paar Pillen, die auch nichts helfen. Aber ich meine, nichts materiell helfen, damit der Mensch eben psychisch besser drauf ist. Und da müssen wir sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Da soll man besser ordentlich eingestehen, dass das eben hier kein materielles Problem ist. Also deshalb, alternative Heilmethoden sind gut, weil sie gerade diesen Bereich ergänzen können, der in der klassischen Medizin nicht vorkommt. Und weil wir ja auch im Kopf haben müssen, dass klassische Medizin nicht immer die beste Variante ist, weil auch der normale Mediziner ja nicht in erster Linie an deiner Gesundheit interessiert ist, sondern in erster Linie an seinem Geldbeutel interessiert ist. Müssen wir mal ganz ungeschminkt sagen. Ein Arzt ist nicht daran interessiert, dich so schnell wie möglich gesund zu machen. Sondern ein Arzt ist interessiert, möglichst, dass du ein Dauerpatient wirst. Übrigens die pharmazeutische Industrie auch. Glaubt ihr allen erst, dass wenn es heute ein Mittel gäbe gegen Krebs und man könnte das unterdrücken, man würde das verkaufen? Das ist doch viel schlimm. Du kannst doch viel besser verdienen, als wenn du erstmal eine Chemotherapie wahnsinnig lange machst und viel Geld investierst und viel Geld dadurch kassierst. Meinetwegen, da hat einer Asthma. Wenn es heute ein Medikament gäbe, was Asthma ein für alle Mal beseitigen würde, das würde man doch nicht verkaufen. Da würde man ja, so einen chronischen Patient, der ist ja Gold wert, da verdient man am meisten damit. Möglichst lange krank lassen, nicht? Also ich will nicht sagen, dass es immer so läuft, aber wir dürfen keine Illusionen haben. Die pharmazeutische Industrie ist nicht in erster Linie daran interessiert, dass du gesund wirst, sondern daran Geld zu verdienen. Und auch der Arzt ist nicht in erster Linie daran interessiert, als Menschenfreund zu sagen, ach, wie wirst du möglichst gut gesund? Sondern der ist daran interessiert, seinen Job zu machen, Geld zu verdienen. Ist ja prinzipiell auch nicht schlecht, auch nicht falsch. Jeder andere verdient ja auch irgendwie sein Geld. Nur wir müssen dann sehen, du bist in erster Linie für deine Gesundheit verantwortlich. Du musst dafür sorgen. Und manches Mal zum Beispiel, wenn wir mit unseren Kindern zum Arzt kommen, die haben Fieber. Ja, dann ist doch normalerweise nicht, dass er sagt, ach, nehmen Sie mal ein paar Pressnitzwickel, können Sie immer so machen, brauchen Sie gar nicht mehr zu kommen, ein paar Wickel um die Beine herum und dann sinkt das Fieber. Na, natürlich verschreibt er jetzt erstmal Zäpfchen oder Safte. Warum? Ja, wenn ich einmal weiß, dass das mit Pressnitzwickel genauso gut geht, sogar körperschonender geht im Normalfall, ja, dann brauche ich doch den nicht mehr zu konsultieren. Und dann brauche ich auch nichts mehr zu kaufen. Also bei manchen Sachen ist es wirklich so, es gibt Dinge, die genauso gut, wenn nicht besser sind, viel schonender für den Körper. Aber sie werden einfach nicht genannt, nicht wegen einer großen Verschwörung, da verschwört gar keiner, sondern einfach, das gehört zum Etablierten nicht mit dazu, daran verdient man nichts, das macht man nicht. Und das ist auch nicht böse, ihr müsst eurem Arzt nicht böse anschauen, das nächste Mal sagen, Sie Betrüger, Sie wollen nur mal Geld, das gebe ich Ihnen nicht. Das hilft dir auch nicht, sondern das ist einfach so. Und damit will ich sagen, deshalb sind manche alternativen Heilmethoden durchaus gut. Aber, und hier kommt das Aber, nicht alle alternativen Heilmethoden sind gut. Ich hoffe, das ist uns auch ganz deutlich. Nehmen wir mal, es gibt erstmal eine ethische Grenze. Nehmen wir mal an, du leidest regelmäßig unter Kopfschmerzen. Und jetzt habe ich ein Medikament empfunden, das hilft tatsächlich. Reihenprobungen sagen, das hilft hundertprozentig. Aber dieses Medikament stellt man her aus einem Extrakt von Embryonhirn. Und das musst du regelmäßig nehmen. Würdest du das tun? Ich meine, vielleicht sagen hier einige ganz hartgesotten, mir doch egal, die Hauptsache meine Kopfschmerzen sind weg. Aber jemand, der ethisch ist, so ein bisschen hat, da werden also jede Woche, was weiß ich, ein, zwei Embryonen für mich umgebracht, damit ich keine Kopfschmerzen habe. Kann ich das? Da würden wahrscheinlich einige von uns schon Bauchschmerzen bekommen und sagen, okay, dann lebe ich lieber mit den Kopfschmerzen, auch wenn es schlimm ist. Ich kann doch nicht noch davon profitieren, dass Babys umgebracht werden. Oder vielleicht gar noch dafür gezüchtet werden.
Auf der anderen Seite, bei uns fahren jeden Tag mindestens 30 Schweinetransporte vorbei. Dann quietschen die Schweine und werden hin und her gefahren. Ja, und nachher habe ich da als Virus auf dem Teller. Ja, sicher auch. Ne?
Müssten uns genauso die Fragen stellen dabei, ja. Und manchmal sind solche ethischen Fragen, die wir ernsthaft stellen müssen. Ja. Und hier will ich ja die ethische Schranke, nicht? Ich kann es ja noch radikalisieren. Ich kann sagen, meinetwegen, jetzt habe ich ein Medikament, das hilft dir bei deinen Magenbeschwerden. Aber das wird hergestellt aus, na was überlege ich mir jetzt immer Schreckliches hier, nicht? Also das wird hergestellt aus der Leber von lebendigen Menschen. Das heißt also, hier müssen irgendwo in der dritten Welt ein paar Menschen umgebracht werden, aber es hilft. Also ich mache das ja bewusst, um euch zu provozieren, damit ihr irgendwo seht, es gibt für jeden Menschen eine ethische Schranke, wo er sagt, nein, hier bin ich nicht bereit, diese Erkrankung, dieses Medikament zu nehmen, weil das der Schaden, den ich dann dadurch mitverursache, den ich mitverantwortlich bin, bin ich nicht bereit zu tragen. Und hier müssen wir sagen, es gilt nicht Gesundheit um jeden Preis, sondern hier sehen wir, es gibt Preise, die sind zu hoch zu bezahlen. Die würden wir nicht bereit sein zu zahlen. Hoffentlich stimmt ihr mit mir überein. Und hoffentlich als Christen, dass wir auch etwas strengere Ethik haben, als vielleicht mancher, der wirklich nur an sich denkt in unserer Umgebung. Deshalb gibt es ja tatsächlich nicht nur Gerüchte, sondern nachweislich eine Organmafia. Nicht? Dass also da Organe in Indien oder sonst wo gekauft werden, meistens sind das eigentlich eher Nieren, man kann ja auch mit einer Niere weiterleben und dann gegen entsprechende Summen einoperiert werden. Zum Beispiel auch, es gibt indische Krankenhäuser, die darauf spezialisiert sind, insbesondere Kunden aus Nordamerika, Europa zu haben mit Nierentransplantationen, weil das da geht. Und dann meldet sich plötzlich einer und sagt, ich gebe freiwillig meine Niere. Und dass er dem hier unter dem Tisch, was weiß ich, da seine 5.000 Euro oder manchmal auch 10.000 Euro bekommt, das taucht natürlich nirgends auf. Und dann hast du deine Niere, ist alles gut. Brauchst nicht eine Warteliste, brauchst keine Dialyse und so weiter. Und da merken wir, manche Leute sind schon bereit, einen sehr, sehr hohen Preis einzugehen dabei. Ich meine jetzt nicht finanziell, sondern ethisch, einen Preis dafür zu bezahlen. Ein anderer Punkt ist bei uns ein geistlicher Preis. Wir würden wahrscheinlich auch nicht bereit sein, oder lieber erstmal materiell. Ich denke, auch wir würden wahrscheinlich nicht jeden materiellen Preis zahlen. Und das ist ja in unserer Gesellschaft auch so. Man sagt, das Menschenleben sei unendlich wertvoll, unbezahlbar. Faktisch ist das in unserer Gesellschaft Quatsch. Jede Versicherung wird dir genau sagen können, der Mensch ist so und so viel wert. Und niemand gibt wirklich alles dafür aus. Es gibt ja heute schon Listen dafür, was ein Mensch ab einem bestimmten Alter keine Medikamente mehr bekommt, keine Operationen mehr bekommt. In anderen europäischen Ländern ist das noch viel radikaler. Da ist der Mensch nicht unbezahlbar. Da sagt man, die Krankenkasse sagt dann, was für einen 85-Jährigen noch eine Operation, die uns 50.000 Euro kostet, gibt's nicht. Und dann gibt es hier nicht. Medikament für das und das, was dieses Medikament jeden Monat, 200 Euro, gibt's nicht ab einem bestimmten Alter. Das heißt, das ist eine Illusion, davon auszugehen. In der dritten Welt ist das sowieso ganz anders. Da habe ich neulich mit jemandem gesprochen, der ist jetzt pensioniert worden, der war für Maschinenbau tätig, unter anderem auch in China. Erzählt mir vom Beispiel, da haben sie in einer Fabrik eine Sicherheitsvorkehrung nicht genauso gemacht, wie sie sein sollten, und da wurde jemand umgebracht. Also es war so eine Stanze hier, nicht? Und da hat sie einen Menschen durchstanzt und der ist dann natürlich sofort tot gewesen. Und dann wurde hinterher verhandelt und dann wurde der Familie, wurden 20.000 Euro bezahlt als Schadenersatz. Damit war das Leben bezahlt. Das war so. In China ist das Leben, Menschenleben nicht viel wert. Er sagt, ja, sie hatten dann auch mal einen Fall in den USA, da wurde einem Daumen abgetrennt bei so einer Maschine. Da wurden in den USA 800.000 Dollar nur für den Daumen bezahlt. Ja, wir merken, der Mensch hat unterschiedlich wert, je nachdem, wo er wohnt, nicht? Unterschiedlich wert, je nachdem, welchem Staat er ist. Und hier will ich nur sagen, es ist auch eine finanzielle Angelegenheit. Und da merken wir, das dürfen wir auch gar nicht von der Hand weisen. Natürlich ist es so. Oder was weiß ich, würdest du, um einen Schnupfen zu beseitigen, 10 Millionen Dollar bezahlen oder Euro? Wahrscheinlich nicht, aber wir auch sagen, nee, dann habe ich lieber Schnupfen. Und dann merken wir, auch uns ist bestimmte Gesundheit nur eine bestimmte Summe wert. Sofern wir es bezahlen müssen, nicht jemand anders. Und da merken wir, das ist auch ein realistischer Faktor.
Jetzt ein Beispiel, eines, ja. Wenn man zum Arzt geht und wirklich erkältet, stehen Höhlen, Nasenhöhlen, Vereiterung, wo lange Jahre gelitten haben, werden dann Antibiotika bis zum Abwicken verweigert und
ja.
Inhalieren kann man sich sogar selber pflücken, kostet gar nichts, trocknen.
Ja.
So einen kleinen Beutel, 2-3 Euro, 2-3 Tage oder inhalieren regelmäßig.
Weg. Ja. Ist sogar erstaunlich, das Beispiel, nicht? Und das ist wiederum etwas, wo wir darauf achten müssen, auch hier, dass wir ja mit dem Finanziellen und zum Teil, was machen die Ärzte dabei, wo wir solche Alternativen durchaus nutzen können. Eine andere Sache ist auch noch, wir sind nicht bereit, jede Krankheit zu beseitigen, weil es körperliche Kosten gibt, die zu hoch sind. Meinetwegen, jetzt hast du Ausschlag und jetzt musst du ein Mittel nehmen, das macht deine Leber kaputt, weil es so stark ist. Würdest du lieber eine dauerhafte Leberschädigung haben oder lieber den Ausschlag? Je nachdem natürlich, wie groß der ist, aber nehmen wir mal an, was weiß ich hier, auf deinem Arm, es sieht niemand und das ist ein Ausschlag, mit dem kann man leben, juckt auch nicht immer. Würdest du dann sagen, lieber kaputte Leber oder lieber schuppigen Arm? Jetzt kann man natürlich entscheiden. Ich kann es auch noch radikaler machen. Was weiß ich, kann jetzt sagen, Schnupfen und dauerhafte Herzprobleme. Da würden wir wahrscheinlich auch sagen, auch körperliche Kosten gibt es. Damit will ich nur sagen, Gesundheit um jeden Preis gilt nicht. Und für uns als Christen kommt noch dazu geistliche Sache. Würdest du beispielsweise zu einem Teufelsbeschwörer gehen, wenn der dir hundertprozentig helfen kann? Meinst du, hast gebrochenen Arm oder was weiß ich, eben Heuschnupfen und dann findest du so einen Teufelsbeschwörer, der sagt, ja, ich habe direkten Kontakt zum Teufel. Natürlich ist absurd ein bisschen, aber solche Leute gibt es ja auch. Und der sagt, wenn ich jetzt den Teufel bitte, der nimmt es dir weg. Und ich habe solche Leute kennengelernt, die das gemacht haben, die wirklich gesund geworden sind, erstaunlicherweise. Aber die hatten hinterher ein Problem. Die hatten nämlich geistliche Nebenwirkungen davon, könnten wir sagen, nämlich bis hin zur Besessenheit. Ich habe mehrere solcher Fälle kennengelernt, auch Leute, die hinterher frei davon geworden sind. Das gibt es. Das ist auch eine Realität. Und da würden wir als Christen häufig sagen, nein, dann lieber krank bleiben und nicht diese okkulte Hypothek eingehen. Also hier müssen wir dann also unterscheiden. Nun, da meine Zeit ja abläuft, muss ich jetzt sehen, dass ich die anderen beiden Themen auch noch gut unterbringe. Also, wie unterscheiden wir die verschiedenen alternativen Heilmethoden voneinander und wie bewerten wir die? Nun, es gibt verschiedene Prüfungskriterien. Erstes Prüfungskriterium ist, wirkt die Methode überhaupt? Denn ihr werdet staunen, es gibt massenhaft Methoden auf dem deutschen Markt, die wirken gar nicht. Und trotzdem sind die Leute bereit, da viel Geld zu bezahlen, weil die irgendeine Werbebroschüre in die Hand bekommen, die auch jeder selbst schreiben kann, kann ich auf meinem Computer auch entwerfen. Eugen H. berichtet aus Gelsenkirchen. Mir hat dieses Medikament super geholfen. Und dann liest du das und sagst, okay, alles klar, nehme ich. Und dann hilft es dir nicht, ja, und du hast, was weiß ich, jetzt 10.000 Euro ausgegeben und in solchen Höhen geht das schon. Besonders bei Krebserkrankungen, also bei unheilbaren Erkrankungen, Multisklerose und so. Meinetwegen, ich mache hier jetzt etwas, was habe ich denn hier? Da habe ich so ein paar Pflänzchen, ja, die sind ja nicht echt, ne? Aber gut, nehmen wir mal an, die sind echt. Jetzt mache ich hier aus den Blättern, die zerstampfe ich gerade und sage, das ist ein super Medikament. Hunderten schon hat es geholfen. Ihr könnt das nachher mitnehmen, lege ich dann zu meinen Büchern. Jede kleine Pastille davon kostet nur 100 Euro. Aber das ist dann die Gesundheit doch wert, oder? Genau, richtig, so läuft das dann eben. Vielleicht auch noch ein bisschen Geld dann noch übrig für den Urlaub oder so. Ne? Ja. Das wäre doch eine Methode. Aber die erste Frage, die wir stellen müssen, hilft es wirklich? Und zwar nachweislich. Also nicht, dass einer nur davon erzählt. Erzählungen werdet ihr immer finden. Und ihr findet auch immer irgendwelche Leute, die wirklich sagen, mir ist gesund, ich bin gesund geworden, zum Beispiel durch psychosomatisch. Wenn einer psychosomatisch durch Placebos gesund wird, wo nichts drin ist, dann kann er natürlich auch durch solche Pastillen hier, die ich dann selbst drehe, gesund werden. Nur die helfen nicht wirklich. Nicht? Und dafür müssen wir erstens darauf achten. Da gibt es Hilfen. Wir können ja nicht alle Selbststudien anfertigen. Ich würde euch empfehlen, von einem Professor Ernst, gibt es im Springer Verlag, medizinischer Fachbuchverlag, im letzten Jahr herausgekommen, Naturheilverfahren im Test oder so ähnlich heißt das. Der hat alle Studien, die es in den letzten 10 Jahren gegeben hat, als Metastudie ausgewertet und führt dann zu allen der bekannten alternativen Heilmethoden genau an, rein nur statistisch, wie viele von denen haben welche nachweisbare Wirkung gehabt. Und damit meint er jetzt nicht, dass wir die Wirkweise erklären, sondern einfach nur, hat es überhaupt geholfen? Und da fallen schon viele Methoden drunter weg, wo man sagen kann, in diesem Fall, es hat nie geholfen, hat gegen gar nichts geholfen, diese Methode. Also dieses Buch könnte man sich besorgen, das ist nicht ganz günstig, kostet so ungefähr 60 €, aber ich meine, ihr könnt es auch bei mir mal ausleihen, oder ich kann euch für euch mal nachschauen, wenn ihr nur mal eine Nachricht haben wollt, müsst ihr dann nicht alle selbst kaufen, aber das ist so eine Hilfe dabei. Als nächstes, also wenn wir festgestellt haben, das hat geholfen in einer bestimmten Art und Weise, dann müssen wir als nächstes nachforschen, sind die Personen, die das vertreten, glaubwürdig oder sind da Scharlatane? Und zwar, es kann ja sein, dass es eine Wirkung gibt, aber vielleicht, dass die Leute einfach so suggestiv wirken, so überzeugend wirken, dass sie vielleicht auch ein ganz einfaches Medikament haben, was du in der Apotheke für 5 € kaufen kannst, verkaufen sie hier für 50. Das hilft dann ja auch, aber du kannst es billiger haben. Also müssen wir hier sehen, sind die Leute zuverlässig? Wenn da einer ist, da kommst du raus, ach, der ist schon 5-mal verurteilt wegen Betrug. Und dann verkauft er dir hier ein neues Medikament. Da würde ich sagen, egal ob es wirkt oder nicht, schau erstmal ganz genau hin, was da drin ist. Ne? Scientology tut das zum Beispiel. Die verkaufen solche Rundowns, nennen sie das. Die sollen helfen gegen Drogen und gegen alles Mögliche. In Wirklichkeit sind es bloß Vitaminpräparate, die du dabei schluckst. Die kannst du irgendwo in der Drogerie für 1,50 Euro bekommen. Die bekommst du dann eben bei Scientology für ein paar 1.000 €. Also von das eine große Gewinnspanne, nicht? Also wer in den Handel einsteigen will, das wäre noch eine Möglichkeit dabei. Aber dadurch sagen, wenn die Leute ominös sind, lass die Finger davon. Erste Prüfung, wirkt das? Zweite Prüfung, wer sind die Leute, die das vertreten? Dritte Prüfung ist dann erstmal eine materielle, medizinische, wissenschaftliche. Es gibt nämlich 2 große Gruppen von Methoden. Die einen Methoden sagen, sie wirken streng auf naturwissenschaftlicher Ebene. Meistens sagen sie, aber das sei bisher noch nicht erforscht. Häufig benutzen sie dann solche naturwissenschaftlichen Begriffe, so ein bisschen schwammig, reden sie meistens von Energien oder von Schwingungen oder von Blockaden oder von sonst irgendwelchen Sachen. Die klingen alle ganz gut, weil wir sie eben aus dem naturwissenschaftlichen Hintergrund kennen. Meistens wird aber gesagt, naja, das sind halt Schwingungen, die haben wir bisher noch nicht festgestellt. Oder die sind noch nicht erforscht. Oder ja, dann wird was weiß ich gesagt, die haben sich alle gegen verschworen, gegen unsere Theorie. Also erstmal, die meisten sagen, müssen wir sagen, wir müssen es überprüfen. Zweitens, wenn es jetzt geistlich ist, dann müssen wir das Geistliche überprüfen. Bei den Materiellen, wir überprüfen, ist es wirklich eine materielle Wirkung oder ist es eine übernatürliche Wirkung? Ist die Erklärung nachvollziehbar oder nicht? Beispiel. Da haben wir zum Beispiel die Edelsteintherapie. Da wird gesagt, in den Edelsteinen sind Schwingungen und jetzt wirken diese und jene Kristalle wirken darauf, dass, was weiß ich, deine Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und psychische Probleme sind alle weg. Gibt es jetzt eine wirkliche Erklärung dafür? Die Leute sagen, es sind ja wirkliche Schwingungen, physikalische Schwingungen. Jetzt können wir das alles messen und stellen natürlich fest, klar haben Edelsteine Schwingungen, weil alle Atome haben Schwingungen, denn das sind ja die Elektronen und so weiter, die da schwingen, aber diese Schwingungen haben keinerlei Auswirkungen auf deinen gesundheitlichen Zustand. Das kann man auch in reinen Untersuchungen durchchecken. Es gibt dann auch Bücher, die einem dabei helfen, die mich das Medizinische nachgeschaut haben. Da gibt es den bekanntesten, dabei ist der Psychrembel, Naturheilkunde. Psychrembel ist ja das bekannteste Wörterbuch im Deutschen für Medizin. Und jetzt gibt es einen Sonderband, Psychrembel Naturheilkunde. Es gibt auch einen neuen Band von der Stiftung Warentest. Auch die sind ja relativ vertrauenswürdig in der für alternative Heilmethoden. Die nennen diese naturwissenschaftliche Prüfungen, die man auch in vielen Dingen gemacht hat. Und dann fallen schon viele Methoden unten drunter weg. Da merkst du, es gibt keine naturwissenschaftliche. Und nicht nur, dass es sie gibt, sondern nach allem, was wir wissen, spricht viel, viel mehr dagegen als dafür. Und wo, ich bin ja gar nicht der Überzeugung, dass jede Methode muss 100%ig bewiesen sein, aber sie muss zumindest einen gewissen Grad an Plausibilität haben. Sie muss zumindest generell mit unserem Weltbild ein Stück weit übereinstimmen. Denn sonst kann man natürlich sagen, irgendwann in ein paar Jahrhunderten wird diese Methode auch bewiesen sein. Aber ich bin gerade dabei, auch einen Artikel über Wissenschaftsgeschichte zu schreiben. Und in der Wissenschaftsgeschichte sehen wir, die meisten Scharlatane blieben auch nach 200 Jahren noch Scharlatane. Die wenigen Beispiele, die wir in der Wissenschaftsgeschichte haben, wo Leute wirklich verkannt worden sind, meinetwegen sehr semmelweis, nicht? Als er erkannt hat, Infektion, kennt ihr ja vielleicht, in Wien im Krankenhaus, der war auf einer Entbindungsstation und da sind immer viele Frauen gestorben und der hat dann gemerkt, wenn man die Hände desinfiziert, dass dann viel weniger Frauen sterben. Das hat man doch, bevor man wusste, dass es Bakterien gab. Und jetzt hat man das nicht erklären können, warum die Frauen nicht starben. Aber hier waren zumindest plausible, eindeutige Erkenntnisse, keine irgendwie Überbau und so. Und man konnte an Ansätzen schon etwas erklären dabei. Nämlich immer, wenn ein Arzt vorher mit Leichen hantiert hat und hinterher dann mit Frauen, dass dann die Frauen gestorben waren, wenn er sich nicht die Hände gewaschen hat. Also ziemlich eindeutige Hinweise. Hier spricht sehr viel dafür, auch wenn man es noch nicht erklären konnte. Aber viele der heutigen alternativen Heilmethoden sind so absurd, dass die nicht mal ansatzweise irgendwelche natürlichen Erklärungen zulassen. Was weiß ich, Baumtherapie gibt es. Es gibt eine keltische Baumtherapie, die sagt, du musst dir jetzt einen Baum aussuchen, der deinem Charakter entspricht. Was weiß ich, du bist eher eine stämmige Person, dann nimmst du eine deutsche Eiche. Gehst du irgendwo in den Wald und dann sollst du zu diesem Baum gehen und sollst dreimal gegen den Uhrzeigersinn um den Baum herumkommen, sollst den Baum dann umarmen und dann fließen die Energien des Baumes in dich über. Und da müssen wir sagen, hier sind so viele Sachen, die sind total unlogisch. Erstmal, woher soll der Baum wissen, dass ich gerade diese Persönlichkeit habe? Dann meinetwegen, die Esche gibt mir keine Kraft. Ja, warum denn das nicht? Und das ist dann egal, welchen Baum ich umarme. Warum muss ich dann vorher rumlaufen? Was ist, wenn ich viermal rumlaufe? Was passiert denn dann? Statistische Untersuchungen gibt es natürlich auch keine dazu. Das ist dann mehr eine rein religiöse Sache, keine naturwissenschaftliche Ebene. Also naturwissenschaftliche Überprüfung, auch da haben wir Bücher, die uns helfen. Und dann gibt es natürlich die Methoden, die geben eine geistliche Erklärung. Die sagen, also das ist übernatürlich. Zum Beispiel Geistheiler. Gibt es ja besonders auf den Philippinen, ne, die dann so Geistoperationen machen. Es gibt umherreisende Geistheiler auch in Deutschland, verschiedener Couleur, die die Leute gesund machen, einfach so. Oder Fernheiler, die sagen, schick mir einfach ein Bild und ich denke mal an dich und dann wirst du auch gesund. Natürlich schick ein paar Euro mit, das ist ja auch klar, damit du eben wieder gesund wirst. Da müssen wir also geistlich prüfen, weil wenn jemand sagt, er heilt geistlich, müssen wir prüfen, ist es geistlich erstmal oder ist es materiell oder ist es einfach nur Betrug. Das gibt's ja auch. Und da stellen wir fest an vielen von denen, die sagen zwar, dass da etwas Spirituelles ist, ist es aber gar nicht. Nehmen wir an, das Chinin. Chinin hatte man erfunden, weil Medizinmänner aus Südamerika hatten die Rinde dieses Baums genommen und hatten es auf Entzündungen gelegt, weil es entzündungshemmend ist. Und jetzt haben die gesagt, das ist der Geist des Baumes, der mich heilt. Jetzt könnten wir sagen, okkulte Sache, schlimm. Aber man hat das zwischenzeitlich untersucht und festgestellt, dass da eine chemische Substanz drin ist. Und die kann man heute auch synthetisch herstellen und kann man heute verabreichen in Salben bzw. auch in Medikamenten und die helfen genauso. Hier müssen wir sagen, es gab eine übernatürliche Erklärung. Diese übernatürliche Erklärung war aber falsch, sondern es gibt eine materielle. Also können wir diese Methode akzeptieren, egal was der Medizinmann dazu sagt. Wenn es die aber nicht gibt und wenn das Einzige, was übrig bleibt, ist dann diese übernatürliche, dann müssen wir überprüfen, ist es eine Kraft von Gott oder ist es eine Kraft, die losgelöst von Gott ist. Wie können wir das tun? Erstmal natürlich an der Person, was die von ihrer Kraft selbst sagt. Wir können sagen, ob in dem Gedankenkontext, in dem diese Methode erklärt wird, sind da Dinge, die im Einklang mit Gott sind oder nicht. Denn wir finden ja im Galater 1, dass gesagt wird, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, also eine übernatürliche Herkunft, und der ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Also hier, wenn übernatürliche Heilung ist und wir uns dadurch auf ein anderes Gedankensystem einlassen müssen, was in krassem Widerspruch zur biblischen Aussage steht, dann kann das nicht von Gott sein, weil Gott sich auch nicht widerspricht. Und Gott gibt keine Menschen Kraft von sich aus, der grundsätzlich Irrlehre verbreitet. Sondern dann muss das eine Kraft sein, die möglicherweise übernatürlich ist, aber nicht von Gott kommt. Und die finden wir in der Bibel ja auch. Denken wir zum Beispiel an die Zauberer in Ägypten, die neben dem Pharao sind, wo der Mose seinen Stab hinwirft, zur Schlange wird, und die können das auch. Oder wir finden den Simon Magus in der Apostelgeschichte, der auch große Zeichen und Wunder tun konnte. Wir finden, dass am Ende der Zeiten falsche Propheten auftreten und viele Zeichen und Wunder tun werden. Also das heißt, es gibt auch Menschen, die können aus okkulter Kraft übernatürliche Dinge bewirken. Von denen sollten wir uns allerdings fernhalten, weil, wie gesagt, wenn wir diese Kraft in Anspruch nehmen, übernatürliche, okkulte Kraft, dann bleiben da auch Reste. Wir werden gebunden ein Stück weit daran und das kann uns von Gott entfernen, kann uns regelrecht sogar in Besessenheit führen, wenn es in einem größeren Maßstab stattfindet und dann kommen wir vom Regen in die Traufe, dann hilft uns das nicht wirklich. Also das heißt, daran müssen wir auch prüfen. Da gibt es jetzt inhaltliche, dogmatische Kriterien, da gibt es Kriterien, die wir an der Person festmachen können, da gibt es natürlich auch das geistliche Kriterium, dass wir sagen, wir beten darum, denn wir als Christen haben den Heiligen Geist und da kann es uns Gott deutlich machen, ob das nicht davon ist. Also intellektuell, statistisch sozusagen auch und dann geistlich zu prüfen und dann zu entscheiden, machen wir diese Heilmethode oder nicht. Ich kann euch deshalb auch keine vollständige Liste geben, sagen, die halbe Tod ist okay, die nicht, weil ihr müsst ja entscheiden. Ihr müsst auch die Verantwortung darüber haben. Allerdings biete ich euch dann eine Hilfe an, so über eines dieser asiatischen halbe Toten kommen ja da vorne drin vor und einige andere habe ich dann in meinem neuen Buch, was dann herausgekommen ist, auch noch, wo ich dann ausführlich genau diese Schritte auch nachgehe. Das heißt, naturwissenschaftliche Überprüfung, geistliche Überprüfung, Zuverlässigkeit der Statistik, ist das da drin oder nicht, weltanschaulicher Hintergrund mit überprüfen. Und bei manchen müssen wir sagen, die sind super, die sind gut, die können wir auch als Christen benutzen. Und bei anderen müssen wir sagen, hier sind die Nebenwirkungen oder die Kosten, geistlich oder ethisch oder finanziell oder sonst etwas, sind zu groß, da sollten wir besser die Finger von lassen. Ich würde aufgrund der Zeit einfach mal so sagen, die Akupunktur ist zwar sehr spannend, wenn jemand jetzt eine Frage stellt, gehe ich noch drauf ein, sonst sage ich, lest es nach, damit hier keiner hinterher ganz böse auf mich wird und sagt, der Michael Kotsch, der hat uns hier so lange festgehalten und uns war doch versprochen, wir können hier noch shoppen gehen oder nachher. Also deshalb würde ich sagen, lass uns doch jetzt unmittelbar Fragerunde anschließen, das ist okay. Ja, dann lass uns eine Fragerunde machen und ich versuche kurz auf eure Fragen einzugehen. Mit kurz meine ich einfach, ich werde nicht jede Frage mit einer Stunde beantworten, was ja auch möglich wäre, aber dann zieht sich das wieder ein bisschen hin. Also bitte sehr, erzählt Beispiele, wo ihr Erfahrungen habt, meinetwegen mit diesen alternativen Heilmethoden, Krankheit und Gesundheit, oder stellt Fragen.
Also ich war mal zur Akupunktur vor vielen Jahren und ich habe jetzt von Anfang an eine negative Meinung darüber, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Mhm. Diese Akupunktur hat mir auch nicht geholfen. Mhm. Ein anderer nebenan in der Kabine, der war immer dafür und dem hat dann auch geholfen.
Ja.
Und kann das sein, dass bei dem einen hilft und bei dem anderen
nicht? Ja, sehr stark. Wie gesagt, ich ausführlich bespreche ich das ja in meiner Publikation. Tatsächlich ist das so. Es gibt auch statistische Untersuchungen darüber. Beispielsweise ein Dr. Mann, der Vorsitzender der Akupunkturgesellschaft in Großbritannien ist, hat in den letzten Jahren Versuche gemacht, wo er dann auch immer weiter von den entsprechenden Einstichpunkten entfernt eingestochen hat, um zu sehen, was dann passiert. Und er hat festgestellt, dass selbst in einem Umkreis von 20 Zentimetern um den Einstichpunkt ist genau dieselbe Wirkung bei dem Menschen, wenn er von der Sache überzeugt ist. Also was durchaus dafür spricht, hier gibt es nicht eine physisch wirklich erklärbare Wirkung. Zumal wir ja sagen müssen, die ganze Akupunktur arbeitet ja damit mit einem Weltsystem. Akupunktur ist ja nicht nur etwas, das man übertragen kann, sozusagen lösen kann von dem weltanschaulichen Hintergrund, sondern das ist ganz eng eingebunden. Losgelöst von dem weltanschaulichen Hintergrund ist Akupunktur Unsinn. Weil da wird ja nicht der Körper behandelt, sondern da wird die Energien im Körper behandelt, die Yin- und Yang-Energien. Und die zirkulieren eben in Strömen, in Bahnen am Körper, und zwar diesen Meridianen. Diese Meridiane sind anatomisch ja nicht vorhanden. Kein Mensch kann die finden und sehen. Die sind einfach philosophisch da, religiös da. Und die werden behandelt. Das heißt, es wird ja auch nie ein Magengeschwür behandelt, sondern es wird meinetwegen jetzt Yang zugeführt oder Yin abgeführt. Weil man sagt, daher kommt das Magengeschwür. Das heißt also, physikalisch, naturwissenschaftlich ist das vollkommener Quatsch. Jetzt ist es entweder religiös wahr oder nicht. Wenn die religiös wahr ist, dann ist hier die kosmische Energie, die durch die Nadeln aufgesaugt oder abgegeben werden soll, die eben in deinem Körper als Yin und Yang vorkommt. Diese kosmische Energie hast du von Geburt an, ein Teil wird durch Nahrung, ein Teil durch Luft und ein Teil direkt aus dem Kosmos aufgenommen. Und hier gehört, und das zeige ich auch in meinem Buch ausführlich, und zwar nicht nur an meiner Meinung, sondern von den Leuten selbst, die genau dasselbe sagen, was ich sage, die deutsche Akupunkturgesellschaft sagt das klipp und klar genauso, wie ich das hier sage, wenn man das löst davon, dann ist die Akupunktur nichts wert, das geht nicht, das kann man nicht. Sondern das muss in diesem Kontext sein. Nur in dem ist es wirklich wirksam. Und dieser Kontext ist eben dieser religiöse Hintergrund, in dem gesagt wird, das Energieungleichgewicht in deinem Körper, das ist das, was dich krank macht und was geheilt werden soll, ist nicht dein Magen, deine Niere, deine Kopfschmerzen, sondern das Energieungleichgewicht soll wiederhergestellt werden. Und dazu gibt es verschiedene Methoden. Da gibt es dann Tai Chi, kannst du dazu machen, auch vorbeugend. Du kannst das mit Moxibustion machen, du kannst das mit chinesischer Pharmakologie machen, also das heißt Heilpflanzen. Die sind auch häufig abergläubischen Hintergrund. Also da gibt es dann zum Beispiel geraspeltes Horn vom Tiger und sowas, ne? Vom Nashorn, also vom Tiger die Krallen oder die Tigerhoden, die sollen helfen, solche Sachen. Das ist aber mehr Medizin, man könnte sagen, schamanistische oder alchemistische, abergläubische Medizin. Und hier ist das im gesamten Kontext. Von dem zu lösen geht nicht. Entweder muss ich ihn akzeptieren oder ich halte mich daran fest, ich akzeptiere ihn und erwarte dadurch Heilung und dann kann ich sie in bestimmten Fällen bekommen. Das ist jetzt natürlich sehr komprimiert. Wer das noch ausführlicher haben will, der kann das dann eben, wie gesagt, nachlesen. Allerdings eine Ausnahme würde ich machen bei der sogenannten Nahtstichanalgesie. Das ist nämlich die Behandlung, die rein auf Schmerzenbehandlung aus ist. Denn die klassische Akupunktur hat nie Schmerzen behandelt mit Nadeln. Das ist erst entwickelt worden von einem Arzt Norgier, wurde in Frankreich und in Deutschland etwa zeitgleich Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt. Und hier geht es nicht darum, die Meridiane zu behandeln, sondern bewusst Nervenbahnen anzustechen und zu reizen. Und da hat man eine gewisse Wirksamkeit feststellen können in bestimmten Fällen, für bestimmte Arten der Schmerzen, auch nicht immer und auch nicht flächendeckend, auch nicht immer, also nicht dauerhaft.
Aber da wurde auch dann im Fernsehen gezeigt, auch bei diesen Schmerzbehandlungen durch Nervenbahnen, der hatte trotzdem, das hat man kleinlaut gesagt, noch eine kleine Anästhesie bekommen.
Ja, genau.
Also nicht nur aufgrund der Nadel.
Genau, das müssen wir auch sagen, wir müssen da nicht das zu groß hängen. Es gibt eine gewisse Wirksamkeit, die in einem kleinen umrissenen Rahmen ist. Diese Wirkung ist aber losgelöst von der asiatischen Akupunktur, denn das wurde dort klassischerweise nie gemacht, hat auch mit diesem System nichts zu tun. Umgekehrt kann man auch nicht sagen, die klassische Akupunktur nutzt nur diese Nervenbahnen. Weil ihr könnt das euch gerne anschauen, die Meridiane laufen an total anderen Stellen als die Nervenbahnen. Das heißt, da werden keine Nervenbahnen gestochen. Und wenn der Dr. Mann festgestellt hat, wie ich das auch in den Studien nenne, wenn er bis zu 20 Zentimeter entfernt einsticht, ja, du hast ja nicht so eine große Nervenbahn, ne, wo du dann 20 Zentimeter im Durchmesser dann da dran stechen kannst. Also das geht ja nicht. Funktioniert auch nicht. Also das heißt, mit Nervenbahn hat das nichts zu tun, die klassische Akupunktur. Ja, danke für das Beispiel und jetzt habe ich doch noch ein bisschen über Akupunktur gesagt.
Zwei, drei Sätze über Homöopathie sagen.
Ist natürlich auch eine etwas komplizierte Sache. Ich meine, einfach eine längere, wo ich drauf eingehen müsste. Kurz gesagt hat Samuel Hahnemann ja im 19. Jahrhundert Akupunktur die Homöopathie entwickelt. Und damals war sie eine relativ fortschrittliche Heilungsweise, weil wir müssen sagen, im 19. Jahrhundert war die Medizin noch sehr stark mit Alchemie vermischt. Man hatte sehr, sehr komische Vorstellungen. Die Normalbehandlung Anfang des 19. Jahrhunderts waren Aderlässe. Das heißt, warst du krank, egal was du hattest, Adern aufschneiden, Blut rauslassen, weil man noch diese Idee von Gallen hatte, der Körpersäfte, die dann positiv und negativ und die schwarze Galle und so, dann zu viel und zu wenig. Und da war eigentlich Samuel Hahnemann sehr fortschrittlich. Nur wir müssen natürlich sagen, die fortschrittliche Medizin des 19. Jahrhunderts ist aus unserer heutigen Perspektive bei weitem natürlich nicht mehr auf dem Stand der Forschung. Und wir müssen sagen, da sind sehr, sehr viele Elemente der Alchemie mit drin. Also das sind mehrere Stufen. Ach ja, also Alchemie ist eine Vorläufer der heutigen Chemie und Medizin. Alchemie, das waren zum Beispiel diejenigen, die aus Blei Gold machen wollten. Das heißt, da musste man eben so und so oft reiben und dann Sprüche darüber sprechen und dann unter Tiegeln schön sieden und so weiter. Also das heißt, das war so eine Mischung aus, man hat magische Ideen, also okkulte Ideen, vermischt mit ersten naturwissenschaftlichen Ideen, erste Versuche gemacht, aber das ist eben sehr stark durchdrungen von Aberglauben. Und das nennt man Alchemie. Und das ist eben der Vorläufer davon und der ist sehr stark in der Medizin des 19. Jahrhunderts vorhanden. Und also da hat Samuel Hahnemanns Grundüberzeugung ist, nicht, also das, was dich krank macht, macht dich auch gesund. Das ist das seine so Sibylle-Regel dabei. Und generell gibt es ja manche Dinge, die, wenn wir sie im Übermaß essen, uns krank machen, wenn wir sie im geringeren Maß essen, gesund machen. Typisches Beispiel Belladonna. Belladonna ist die Tollkirsche und die wird tatsächlich bis heute auch in Herzpräparaten benutzt. Das heißt, wenn man eine geringe Dosierung von Belladonna macht, kann sie anregend fürs Herz wirken. Wenn du zu viel davon nimmst, wie zum Beispiel auch bei Fingerhut, dann kannst du sogar dran sterben. Also das heißt, es kommt auf die Menge drauf an. Das hat er erkannt. Das stimmt. Er hat aber eine generelle Regel daraus gemacht, dass das für alle Dinge gelte. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht vollkommen falsch. Es gibt manche Dinge, die schaden dir, egal wie viel davon nimmst. Da ist nicht wenig oder nicht viel, sondern viel schadet viel und wenig schadet wenig. Aber das hilft nicht generell. Und generell kann man auch nicht sagen, dass alle Stoffe, die etwas Negatives auslösen, dann auch in einer anderen Dosierung etwas Positives auslösen. Also diese generelle Regel widerspricht eigentlich den Forschungen der letzten 100 Jahre. Da müssen wir sagen, Samuel Hahnemann ist einfach auf dem Forschungsstand von vor 150 Jahren stehen geblieben. Und auch die Homöopathie. Beispielsweise sage ich euch mal mit Plutonium. Nehmt ihr jemanden, der Plutonium verstrahlt, meinetwegen Tschernobyl dort, nicht? Und jetzt sagen wir, okay, den heilen wir am besten, indem wir ihm noch ein bisschen Plutonium geben. Kleine Plutoniumpillen, ein bisschen nur weniger Plutonium drin, dann ist er wieder gesund. Würde nach Hahnemann funktionieren. Aber natürlich real ist das vollkommener Quatsch. Funktioniert auch nicht. Also da müssen wir sagen, das ist Unsinn, ja.
Wir sprachen vorhin davon, dass einige Medikamente aus finanziellen Gründen abgesetzt wurden, also die man nicht erreichen kann. Wenn ich aber in der Lage bin, diese Medikamente zu kaufen finanziell, sollte ich dann, wo weiß ich denn, ob ich das machen kann, oder ich muss mit der Krankheit leben?
Ja, Okay, das ist hier, ich weiß nicht, ob es da generelle Regeln gibt für jeden gleich geltende. Es gibt sicherlich Prinzipien, also prinzipielle. Erst einmal würde ich sagen, sollte ich, ehe ich eine Entscheidung treffe, mit der Krankheit zu leben, den Weg der Heilung suchen. Und zwar sowohl auf dem medizinischen Bereich wie auf dem geistlichen Bereich. Hier würde ich als Beispiel dafür nennen den Paulus. Der hat ja sein Leiden, von dem er nur als Pfahl im Fleisch spricht, und dreimal bittet er Gott, es von ihm zu nehmen. Jetzt glaube ich nicht, dass es dreimal genau eine Vorschrift ist und wir sagen sollen, dann sollen wir Schluss machen, aber dass wir uns sowohl geistlich an Gott wenden sollen, auch mehrfach darum zu bitten, darum zu ringen, dass wir von Gott gesund gemacht werden. Dass wir auf der anderen Seite auch medizinische Mittel ausschöpfen sollten. Und jetzt kommt es bei der Erkrankung natürlich darauf an, wenn ich die Medikamente selbst zahlen muss. Wie stark sind die finanziellen Opfer, die ich dafür bringe? Wie weit bin ich auch bereit, aus geistlicher Entscheidung das dafür zu investieren? Wie stark sind dann auch die Nebenwirkungen, wenn ich ein anderes Medikament nehme oder keine meiner Erkrankung? Das muss ich gegeneinander abwägen, wenn ich jetzt den geistlichen Bereich einmal herdraußen lasse. Und dann ist es eine Entscheidung, die zwischen mir und Gott getroffen werden muss. Also nehmen wir einmal an, es kommt ja, wie gesagt, erstmal die Frage der Erkrankung. Es ist die Frage, wie stark sind die Einschränkungen, die ich habe? Ich könnte jetzt natürlich ein Beispiel nehmen, Kopfschmerzen. Aber jetzt würde natürlich jeder sagen, ja, Kopfschmerzen und Kopfschmerzen sind ein Unterschied. Lege ich den ganzen Tag nur unter Migräne, dass ich gar nicht mehr denken kann, gar nichts mehr tun kann, dann würde ich sagen, ist hier ein höherer Grad von Investition gerechtfertigt. Als bei dem, wenn ich sage, okay, einmal im Monat bekomme ich, wenn der Luftdruck sich ändert, bekomme ich Migräne und das Mittel, was ich jetzt kaufen müsste, das würde mich jeden Monat 100 Euro oder 200 oder 300 Euro kosten. Ich habe aber nur von meiner Rente 800 Euro zur Verfügung, dann wäre hier wahrscheinlich die Abwägung zu sagen, dann sollte ich lernen, mit dieser Erkrankung zu leben, weil diese 200, 300 Euro liegen einfach gar nicht drin. Ich habe sie nicht. Oder ich müsste mich verschulden oder was weiß ich. Also das heißt, hier wäre ein rein ökonomisches Abwägen dabei. Ein geistliches Abwägen wäre, glaube ich, wenn ich über längere Zeit, nehmen wir mal an, ich habe 2, 3, 4 Jahre nach Heilung gesucht, sowohl medizinisch als auch geistlich, und ich habe dabei keine Antwort bekommen und es ist auch kein Ansatz erkennbar, wie mir geholfen werden kann, dann würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, an diesem Zeitpunkt zu sagen, möglicherweise will Gott mir im Leiden helfen, und dann sollte ich aufhören, danach zu suchen. Denn häufig kann dieses Suchen meine Lebensqualität noch mehr senken, als es die Krankheit tut, und kann auch noch mehr diese Unzufriedenheit Gott und den Menschen gegenüber zur Folge haben. Kann auch dazu führen, dass sich so alles noch um die Krankheit dreht. Von morgens bis abends drehe ich mich nur um die Krankheit, forsche im Internet, schreibe den Leuten, besuche immer neue Ärzte. Das heißt, ich lebe gar nicht mehr, sondern mein Lebensinhalt ist die Krankheit geworden. Und das ist nie im Sinne Gottes. Das ist jetzt natürlich keine harten Kriterien, das sind weiche, weil jetzt muss ich selbst entscheiden, wie weit ist es. Ich habe versucht, einmal ökonomische Grenzen zu setzen, ich habe Grenzen versucht zu setzen bei der Frage der geistlichen Überprüfung, ich habe zeitliche Grenzen gesetzt, da wo ich jetzt habe ich so und so viel Zeit dafür investiert, meine Lebenszeit, für die ich auch vor Gott verantwortlich bin, wo ich dann einen Einschnitt haben muss. Denn ich bin auch davon überzeugt, wenn Gott uns Heilung geben will und wir haben uns bemüht darum, wir haben getan, was wir konnten, dann wird Gott mir auch den Weg der Heilung zeigen in der Zukunft. Dann muss ich nicht endlos dem nachgehen. Ich will das einfach als Extrembeispiele nennen. Ich kenne eine Person, mit der ich auch vor kurzem gesprochen habe, gerade mit dem Beispiel Kopfschmerzen. Und der ist jetzt, wir kennen uns seit, ja gut, 15 Jahren. Seit 15 Jahren dreht sich fast alles nur um die Kopfschmerzen. Diese Person hat nicht nur jeden Tag Kopfschmerzen, aber eben immer wieder. Aber hier ist das Leben so stark eingeschränkt, dass die Ehe darunter leidet, die Gemeinde darunter leidet, er selbst natürlich nur darunter leidet und diese Konzentration auf die Kopfschmerzen seine Lebensqualität noch mehr kaputt gemacht haben. Und er war in Mexiko gewesen, hatte sich da versucht behandeln zu lassen, von allen möglichen alternativen Heilmethoden, hat zigtausend Euro dafür ausgegeben, natürlich alles Medizinische, was sowieso auch in der Schweiz möglich war, ausgenutzt. Hier, glaube ich, ist eine Grenze überschritten, wenn ich es deutlich machen würde. Da ist so viel an geistlicher, finanzieller, zeitlicher Ressourcen draufgegangen, ohne dass eine Hilfe erkennbar ist. Hier würde ich spätestens, natürlich möglichst noch früher sagen, hier ist für mich ein deutliches Zeichen, hier sollte ich eher die Hilfe Gottes zu suchen und in Anspruch nehmen, mit der Krankheit zu leben. Also finanzielle, zeitliche, auch geistliche Grenzen setzen. Allerdings, ich bin jetzt bewusst vorsichtig und zeige ein Extrembeispiel, weil es sollte keiner als Entschuldigung nehmen zu sagen, ja, jetzt habe ich einmal einen Arzt gefragt, jetzt höre ich auf. Also ich glaube, es kann etwas mehr Investition schon geben. Ich würde sagen, 2, 3 Ärzte schadet nichts, eine Internetrecherche schadet auch nichts, es auch mal mit 2, 3 alternativen Heilmethoden ausprobieren schadet auch nichts. Aber dann sollte ich stärker auch in Erwägung ziehen, sollte ich vielleicht Gottes Kraft in Anspruch nehmen, damit zu leben.
Stimmt die Aussage, dass Gott für jede Krankheit auf der Erde eine gewisse Pflanze erschaffen hat, mit einem bestimmten Extraktinhaltsstoff, wie auch immer das, also für jede Krankheit, der Mensch den Körper haben kann, ein bestimmtes natürliches Gegenmittel?
Nein. Das ist ja auch mehr eine Glaubensaussage. Das heißt, es gehen Leute davon aus, ja, die gibt es, wir müssen sie nur noch suchen. Das ist aber eine Glaubensaussage. Denn gefunden hat man sie natürlich nicht. Und auch, dass Gott das gemacht hat, haben wir keine einzige Bibelverse, der darauf hindeutet. Das, was man tatsächlich in den letzten Jahren stärker entdeckt hat, ist die sogenannte grüne Medizin. Fast alle großen Pharmafirmen haben Forscher, die weltweit forschen nach seltenen Pflanzen, auch nach in der Ethnomedizin, also die eingesetzt werden von Medizinmännern und so weiter, Schamanen, um dann zu erforschen, gibt es da Substanzen, die wir nicht kennen, die uns eine Hilfe sein können. Und ich bin davon überzeugt, dass man in dieser Ethnomedizin, auch der grünen Medizin, noch viele positive Medikamente finden wird, aber wir können nicht generell sagen, dass es für jede Erkrankung ein Gegenmittel in der Natur gibt. Gott hat es nicht versprochen, wir haben auch sonst keinen deutlichen Hinweis, statistisch gar nicht, wissenschaftlich auch nicht, das ist eine Glaubensaussage. Positiv würde ich herausziehen, ja, wir sollten diese Schöpfung noch näher anschauen, weil viel, viel mehr Chancen drin liegen, als man bisher für wahr gehalten hat, und zwar gerade in dieser Verblendung, wir machen das. Also die Wissenschaft hat lange Zeit, über Jahrzehnte hinweg gedacht, die Natur ist ein Abfallprodukt, ist sowieso schlecht gelungen, wir können es viel besser. Und zwischenzeitlich weiß man, ganz so ist es nicht, sondern viele der modernen Medikamente, die wir haben, zum Beispiel Penicillin, das erste Antibiotikum, ist ein Naturprodukt, eben von Pilzen, nicht? Man hat das rausgeholt. Das Chinin, was ich gesagt habe, ein Naturprodukt. Und es gibt viele, viele sehr erfolgreiche Naturprodukte, wo wir sagen können, die sollte man noch mehr erforschen, daran noch mehr arbeiten. Und das ist ja auch ein Problem, gerade der Artenausrottung. Es werden jedes Jahr so und so viele Arten ausgerottet, die sind unwiederbringlich weg. Und das heißt, möglicherweise sind da auch noch Ressourcen drin, die wir bisher noch nicht genutzt haben. Also das ist eine Sache, die sollte man ausbauen, sollte auch nach daran suchen, aber wir dürfen nicht prinzipiell die Idee haben, ökomäßig, die Natur ist immer besser als die wissenschaftliche Forschung. Das ist auch falsch. Beispielsweise in den letzten Jahren wurden mehrfach Sendungen von Heilkräutern aus China vom Gesundheitsamt beschlagnahmt, weil eine große Schwermetallkonzentration drin war. Was weiß ich, da war ein Chinese, der hat dann halt neben den Fabriken da das alles eingesammelt, das sind dann schon schöne Kräuter, aber diese Kräuter schaden dir mehr, als dass sie dir helfen, weil eben die Schwermetalle, die sind viel schädlicher als das bisschen, was da vielleicht an Heilkraft drin steckt. Oder wir müssen sehen, auch es gibt manche andere Substanzen, die können chemisch viel reiner hergestellt werden, weil in der Pflanze hat man immer einen Cocktail aus allen möglichen Stoffen. Manchmal ist das gut, manchmal aber auch schädlich. Da können uns die reinen Stoffe besser helfen. Also das heißt, wir müssen hier im Einzelfall abwägen. Wir können nicht sagen, generell ist Pflanzenmedizin immer besser. Manchmal sind auch chemisch hergestellte Präparate besser. Da kann man keine allgemeine Regel aufstellen. Aber auf die Frage, ob es für jede Krankheit eine gibt, da müssen wir sagen, das ist eine Glaubensaussage, die kann man vertreten. Die lässt sich aber weder statistisch noch medizinisch belegen und biblisch auch nicht. Ja. Ja.
Wenn der Heilpraktiker sich aus allen Bereichen, sage ich mal, bedienen lässt,
ja,
beispielsweise Kräutertees zur Behandlung, was können wir dann noch nehmen, was eindeutig daneben ist?
Ja.
Ja, von mir aus Homöopathie oder Schlimmeres und so weiter, inwieweit muss man das nutzen?
Also ich will nur mal nachfragen, mit Homöopathie war ich noch nicht zu Ende vorhin. Also je nachdem, wenn sich nachher noch mit für interessiert, dann kann ich dann noch ein paar Nachschläge geben. Das war jetzt nur ein kleiner Anstieg. Aber jetzt vielleicht erstmal die Frage mit der Heilpraktiker. Also Heilpraktiker ist ja kein ganz geschützter Begriff in Deutschland. Das heißt also, jeder kann sich prinzipiell so nennen. Es gibt meistens auch keine adäquate Ausbildung. Es gibt ein paar Schulen, die das anbieten. In diesen Schulen, da ist es so, dass meistens auch sehr viele für uns als Christen abgelehnte Methoden vermittelt werden, die mit spirituellen, übernatürlichen Heilen zu tun haben. Wenn man bei einer ganz deutlichen Methode, wo uns das allen klar ist meinetwegen dieses Therapeutic Touch, so nennt man das, insbesondere beim Reiki gibt es das. Also Reiki geht davon aus, es gibt irgendwelche Energieungleichgewichte im Körper und jetzt werden die einfach dadurch geheilt, ich schaue die Person an und dann fahre ich mit den Händen über den Körper rüber und dann merken die Patienten auch, wie es dann Strahlungen gibt, also wie sie dann entweder Wärmestrahlung oder so wie elektrische Reizungen empfinden. Also hier überspringt eine Energie und die soll kosmische Energie sein, so wird das gesagt. Und sehr wahrscheinlich ist es das auch, weil eine andere Erklärung gibt es bisher nicht dafür. dafür, die irgendwie nur plausibel, annähernd plausibel wäre, dann müssen wir sagen, müssen wir ablehnen. Jetzt ist das Problem, wenn wir mit solch einer Person zu tun haben, dass das meistens so gemischt uns transportiert wird, dass wir im Einzelfall gar nicht feststellen können, was macht der jetzt nun ganz genau, da wir nicht Spezialisten in allem sind. Deshalb, die Alternative wäre vielleicht eher, das, was noch eine Herausforderung wäre, vielleicht eine Ausbildung christlicher Heilpraktiker zu gründen. Es gibt einen Zusammenschluss christlicher Heilpraktiker, aber da ist meistens das einzig Christliche, dass sie sich mal bekehrt haben. In den Methoden ist da kein großer Unterschied. Da können wir auch Bücher von den Leuten lesen, da wird eigentlich alles durchweg für gut geheißen. Einfach, ich bin Christ. Sozusagen, bete erst und dann kannst du den Teufel, nicht den Teufel benutzen, aber also irgendwie alle Methoden machen. Ja, es gibt solche Leute, die sagen auch, ist doch egal, ich bin doch Kind Gottes, ich mache alles und das wird mir schon nicht schaden. Das ist natürlich Quatsch. Auch in der Bibel werden wir herausgefordert, dass wir auch intellektuell prüfen. Da sage ich, steht ja nicht einfach, auch da geht doch zum Simon Markus, lass dich doch da gesund machen. Nein, der ist nicht von Gott, also geht er nicht hin. Mach das nicht. Du kannst doch nicht einfach zu Baal und Astarte gehen und sagen, ach, ich bin doch Kind Gottes. Gut, wenn die mich heilen, ja, dann bin ich halt gesund, bin ich immer noch Kind Gottes. Nein, du sollst auf die nicht dein Vertrauen setzen. Und genauso ist bei manchen dieser Methoden auch. Wir sollen prüfen, und dass wir letztendlich immer noch unter dem Schutz des Heiligen Geistes steht, steht auf einem anderen Blatt. Aber genauso wenig würdet ihr euch ja besaufen in der Kneipe und sagen, ach, der Heilige Geist, der wird schon meine Leber in Ordnung halten, nicht? Oder wird mir keinen Rausch geben. Nein, da hast du deinen Verstand, hör auf zu trinken, mach es nicht. Deutlicher Hinweis, also tu es nicht. Egal, ob du es vorher mit Gebet trinkst, nicht deine Schnapsflasche, oder ohne Gebet, das ist dann kein Unterschied dabei. Und so auch bei dem Heilpraktiker würde ich sagen, man muss entweder ziemlich genau prüfen, ziemlich genau nachfragen oder die Finger davon lassen. Und dann entweder einen Christen aufsuchen. Ein paar Christen kenne ich, die als Heilpraktiker arbeiten, bewusst aber alle Praktiken, die nicht mit dem übereinstimmen, was für den Christen akzeptabel ist, rausgeworfen haben. Das ist natürlich insofern schwierig, weil es keine Ausbildung dafür gibt. Entweder durchläuft man die normale Ausbildung, also einen, den ich kenne, der hat das zum Beispiel gemacht, der hat sich erst hinterher bekehrt, ist zum Glauben gekommen und hat dann gesagt, okay, jetzt arbeite ich weiter mit dem Positiven und alle anderen streiche ich. Und der scheint für mich so glaubwürdig zu sein, da würde ich sagen, okay, dem würde ich durchaus vertrauen. Aber das ist nicht generell bei jedem, nur weil er gläubig ist. Also deshalb, das ist eine Sache, entweder müssen wir uns intensiv auseinandersetzen, jede Methode einzeln prüfen, und wir müssen natürlich immer noch im Kopf haben, der hat möglicherweise auch okkulte Methoden, die er mit benutzt, aber hier sollten wir auch nicht überängstlich sein. Das heißt, wenn mir einer, der, was weiß ich, auch okkulte Methoden praktiziert, mal einen Kräutertee empfiehlt, dann kannst du den Kräutertee trotzdem nehmen, denn genauso wenig weißt du, ob die Kassiererin im Aldi, die dir da den Kräutertee verkauft, ob die nicht insgeheim Satanistin ist oder so, nicht? Nur wir sollten da nicht hingehen, um diese Kraft in Anspruch zu nehmen. Das nicht. Also deshalb schon warnen und auch nicht blauäugig zu sagen, ach, das macht mir schon alles nichts, weil ich Christ bin. Ich kenne Christen, die unter geistliche Krisen gekommen sind, weil sie auf solche Sachen eingelassen haben.
Aber manchmal weiß man ja gar nicht. Also mir ist ein Fall bekannt geworden, da war jetzt ein Junge von 10 Jahren, der hat genässt, und der Arzt wusste sich auch keinen Rat und so weiter. Und dann hat zum Heilpraktiker, der Heilpraktiker hat gesagt, legen Sie mal ein Kupferblech unter sein Bett.
Ja.
Dann hat er gesagt, das ist ja bekloppt, wir machen das mal. Aber gemacht, und der Junge hat sofort aufgehört zu nässen. Das weiß man nicht. Ist das jetzt okkult oder ist es... Was ist es jetzt?
Ja, also ich würde bei vielen dieser Sachen erstmal versuchen nachzuforschen, das gibt es auch hier. Hier müsste man mit dem Heilpraktiker sprechen, ja, warum soll ich das tun? Nicht nur einfach so, machen Sie es dabei. Das kann verschiedene Ursachen haben, es kann eine psychosomatische Sache sein, das habe ich jetzt im Einzelnen, bin ich nicht nachgegangen. Normalerweise werden so Kupferbleche benutzt, um dann Erdstrahlen abzuleiten. Da wird gesagt, das sind Erdstrahlen negativ, die wirken so und so und die gehen beim Kupfer nicht vorbei, was physikalischer Unsinn ist. Erstmal die Erdstrahlen sind physikalischer Unsinn und das Kupferblech dabei auch. Aber das steht eben auf einem anderen Blatt. Das heißt, man müsste dem nachgehen im Einzelnen. Und wir als Christen akzeptieren wir ja nie, dass eine Methode nur deshalb gut ist, weil sie erfolgreich ist. Ich habe euch gesagt, denkt an meine ethische Kriterien. Deshalb, wir müssen schon nachfragen. Und heute bist du als Patient, du bist herausgefordert, nachzufragen. Das kann man nicht pauschal mit jedem abmachen, sondern da musst du selbst nachfragen und nachforschen. Und deshalb, ich würde nicht jede Methode einfach machen, die jemand empfiehlt, denn du bist für dein geistliches und körperliches Wohl verantwortlich, genauso wie ich auch nicht jede Chemie schlucken würde, sondern auch dann vorher durchlesen, soweit man das kann zumindest. Nicht? Es geht nicht immer, weil wir sind ja auch nicht Pharmazeuten und Mediziner, haben wir auch nicht alle studiert, aber man kann es durch hilfreiche Literatur, ein bisschen habe ich ja genannt, da eine Hilfe setzen. Ja. Ja, bitte. Bitte.
Der war damals Kind, 10 Jahre ungefähr, hat einen Kracher gehabt, den er hat so Ladykracher oder sowas oder einen China-Kracher, den nicht weggeworfen und hat sich die Handfläche verbrannt und hatte große Schmerzen.
Ja.
Wir haben die Silvesterfeier mit meinen Nachbarn zusammen gefeiert und die Mutter von unserer Nachbarin die hat, sagen wir mal, Bundbesprechungen gegeben. In der Eifel aufgewachsen und das war damals so, manche alten Leute hatten eben irgendwie die Fähigkeit, Schmerzen wegzusprechen. Die hat dann auch gebetet und die hat die Frage weggebrochen, der war dann noch schmerzfrei.
Ja.
Natürlich war die Handfläche nicht geheilt, aber er hatte keine Schmerzen mehr.
Ja.
Wir haben die dann halt antiseptisch behandelt entsprechend und am nächsten Tag war es dann eben auch schon besser.
Ja.
Dass man nur das eine zu dem Thema Heilung, dass es da auch, sagen wir mal, durch den Glauben oder eben durch die dass es da eben auch Dinge gibt, die
auch magische, okkulte Wirkungen.
Die auch wirken, die
ja.
aber jetzt nicht wirklich in einem bösen Sinne angewendet wurden.
Ja.
Und sie war auch eine, die jetzt nie Geld dafür genommen hat oder auch in irgendeiner Form etwas wollte. Sie war eben, sie hatte sich in dem Auftrag verstanden, eben zu helfen.
Ja.
So, das war das eine. Das ist nun mal das Beispiel, was ich immer gehört hatte. Da hinzufügen. Und das andere war jetzt einfach, dass einfach auch die Heilung bedingt, jegliche Heilung, dass man die Krankheit annimmt. Man muss halt wenn man gegen die Krankheit kämpft und halt auch nicht und die Krankheit nicht annimmt, dann verwendet man die Energie auch da, seine eigene körperliche Energie, auch geistige Energie auf das Kämpfen gegen die Krankheit, was dann unter Umständen dagegen endet, dass man nur gegen Symptome hat. Aber nicht daraufhin, dass man die Energie für sich selber verwendet, um dann eben gesund zu werden. Und das bedingt dann eben auch zum Beispiel, dass man auch loslässt. Manchmal muss man eben auch von alten Dingen loslassen, Gewohnheiten, Glauben, was auch immer, um dann eben auch gesund zu werden. Und gerade diese Blockade des Festhaltens und des Nicht-Loslassens und des eben an das Alte geklammert sein, löst auch psychosomatische Krankheiten aus.
Ja, das ist jetzt noch ein ganz neuer Bereich, der durchaus für uns auch wichtig ist. Vielleicht würde ich kurz noch darauf eingehen mit dieser Frage des Besprechens oder eben des Wundschmerzheils, es gibt in verschiedenen Formen. Ich würde generell eher die Tendenz davon abraten. Man unterscheidet zwar im okkulten Bereich zwischen weißer und schwarzer Magie. Man sagt, die schwarze Magie ist dafür da, um Menschen Schaden zuzufügen mit okkulten Kräften. Die weiße Magie ist dafür da, um sie zu heilen. In der Bibel wird diese Unterscheidung allerdings in der Weise nicht gemacht, sondern da werden selbst Personen, die vorgeblich sich im Einklang mit Gott ausgeben, die es aber nicht wirklich sind, dafür schon abgeraten. Gerade wenn ich dieses in Matthäus 24 sehe, da warnt Jesus dreimal vor falschen Propheten und auch vor falschen Heilern. Da Jesus weist auch am Anfang des Matthäus-Evangeliums darauf hin, dass am Ende der Zeiten werden manche Leute zu dir kommen, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes gemacht, bis zu Heilungen hin. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Das heißt, wir müssen schon genauer hinschauen. Weil auch, wenn wir mal von okkulten Kräften ausgehen, dass sie real sind, die Bibel sagt uns das und viele Christen erleben das, auch noch Nicht-Christen erleben das, dann ist es natürlich so, dass diese okkulten Kräfte sich nicht immer als okkult ausgeben. Ich meine, das tut ja auch ein betrügerischer Versicherungsvertreter nicht. Also es gibt ja nette und betrügerische. Der sagt ja auch nicht, wissen Sie, ich bin ein Betrüger und jetzt will ich mit Ihnen einen Vertrag abmachen. Sondern was sagt er? Ich bin bloß für Ihr Wohl. Das ist alles nur super, was ich mache. Alles in Ordnung. Und wir merken das bloß, wenn wir genau prüfen. Und genauso ist das hier auch. Da können Leute auftreten, die sind lieb und nett, selbst wenn sie kein Geld dafür nehmen. Es kommt nicht nur aufs Geld drauf an. Das Geld ist ein Kriterium. Wenn ich sehe, da will einer mich nur ausnehmen, sollte ich skeptisch sein. Aber das Geld ist nicht das einzige Kriterium. Sondern hier muss ich darauf schauen, wird auch mit religiösen Inhalten eigentlich Magie betrieben. Weil geistliche Heilung, wie wir sie in der Bibel sehen, die kommt durch die direkte Anwendung an Gott. Das heißt, ich soll nicht einen Menschen Heilung suchen, sondern bei Gott Heilung suchen. Und der greift übernatürlich ein. Der kann im Einzelfall auch einen Menschen benutzen. Aber vielfach sind eben diese Leute, die dann sagen, dass sie das von ihrer Kraft aus machen, an vielen, die ich erlebt habe, ist dann letztendlich das magische Modell und ist nicht das christliche Modell, was dahinter steht. Und dieses Magische ist eines, was diametral der Bibel entgegensteht. Magisch heißt, ich verfüge über geistliche Kräfte, einen Menschen gesund zu machen. Ich kann durch innerweltliche Handlungen übernatürliche Kräfte herunterziehen. Und das lehnt die Bibel ab. Sondern sagt, der Mensch kann das nicht, sondern wenn, dann kann Gott das nur im Einzelfall selbst tun. Und das tut er im Normalfall nur durch Leute, die auch in Kontakt mit ihm stehen. Und deshalb würde ich genauer darauf hinschauen. Also nicht nur die positive Aussage eines Heilers, der sagt, ich will dir nur helfen, ist wirklich ein Kriterium zu sagen, dann ist das in Ordnung. Sondern wir müssen das auch überprüfen. Deshalb würde ich da eine gewisse Skepsis haben. Ich könnte auch Beispiele nennen, wo Leute gesund geworden sind. Beispielsweise ein belgischer Soldat bei uns in der Nähe, war der in der Gemeinde gewesen. Der hat als Kind, war ebenfalls krank gewesen, wenn ich mich recht entsinne, ein Ausschlag war das, glaube ich, gewesen. Und der war weg, nachdem er zu einer Frau gegangen ist. Also hat geholfen, einfach mit Besprechungen. Später, als er dann ist in Belgien aufgewachsen, auch ganz katholisches Umfeld, da ist das zum Teil weit verbreitet, als er dann später mit Christen zu tun gehabt hat, angefangen hat, in der Bibel zu lesen, da sind ihm alle möglichen okkulten, übernatürlichen Phänomene bekommen. Und zwar zum Beispiel in seiner Wohnung sind dann da Schränke gerückt und umgefallen, sowas, ohne dass jemand da gewesen ist und einige Sachen mehr. Also ich kenne den Mann näher, das ist jetzt nicht nur vom Hörensagen, sondern das ist tatsächlich so passiert. Und dann ist es so, als er bewusst sich von dieser Sache gelöst hat, als im gemeinsamen Gebet, er hat sich schon getrennt, dann plötzlich waren diese Phänomene vorbei und sein Ausschlag war wieder da. Und hier würde ich sagen, da war eine Heilung, die von dieser Frau, die das gemacht hat als Kind, positiv ausgegeben worden war. Führte bei ihm aber zu geistlichen Nebenwirkungen, dass er nämlich eine Distanz zum Glauben gehabt hatte, dass irgendwie er da eine Hemmung gehabt hat, sich auf diese Glaubenssachen einzulassen. Und das sind diese Nebenwirkungen, die hat er vorher nicht wahrgenommen. Solange er damit nichts zu tun hatte, war die Krankheit weg und zwar alles in Ordnung. Also das heißt, darauf müssen wir auch achten. Wenn es diese übernatürliche Welt gibt, ist nicht alles, was übernatürlich ist, auch gut und nett, sondern es gibt genauso auch da Betrug und Probleme. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch echte übernatürliche Heilung, die von Gott ist. Das ist unbestritten dabei. Wir müssen Schluss machen. Ja, sonst machen wir das vielleicht. Ich bleibe ja noch hier. Wir können das im Einzelgespräch klären. Das können wir machen, solange wir hier noch eine offene Tür haben, solange wir nicht rausgeschmissen werden. Dann würde ich schon sagen, auch wenn ich jetzt nicht alles beantwortet habe, was auch schlichtweg nicht möglich ist. Ich habe heute Morgen gesagt, wir können nur einen kleinen Ausschnitt dabei besprechen. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen etwas weitergeholfen hat, in seiner Perspektive zumindest eine Bestätigung gegeben hat. Falls Sie da noch weitere Fragen haben, oder ihr noch weitere Fragen habt, ihr könnt mich natürlich gerne anrufen an der Bibelschule, werde ich euch gerne ein paar Tipps geben, kann euch auch Literatur dafür empfehlen. Ein bisschen von meiner Literatur liegt da draußen noch, könnt ihr euch gerne bedienen und drin lesen und reinschauen. Sonst hat es mich gefreut, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Und wie gesagt, für Fragen bin ich auch noch hier, stehe ich zur Verfügung. Hoffe, dass ich euch da noch ein paar Tipps geben kann. Ich bete nochmal zum Abschluss und dann gebe ich das Wort wieder der Gemeinde zurück.